Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Matthias Bröckers. Herr Bröckers, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Bröckers, Sie sind ein Mann, der eigentlich nur arbeitet, oder?
Meistens.
Und Sie haben ein ganz schnelles Buch geschrieben, zusammen mit einer anderen Autorin, die in dem Buch auch drin vorkommt. Don't Kill the Messenger, Freiheit für Julian Assange. Mit sehr heißer Nadel gestrickt, das Buch. Kommt auch sofort raus. Und zwar noch bevor Julian Assange
rauskommt
das Buch raus. Und das Buch hat, wie gesagt, den Aufhänger mit Julian Assange. Wir werden heute über diesen Fall sprechen, der ja weit mehr ist, als dass da ein Mann angeblich Staatsgeheimnisse verraten hat, sondern der Mann steht hier für die Branche. Hier wird die Branche verhaftet. Das ist das, was da ansteht. Sodass wir uns die Frage stellen müssen, warum eigentlich nicht alle großen Medienhäuser ihn auf dem Deckblatt haben, die ja sonst für Relotius-Medien bekannt sind, sagen, hör zu, hier hört der Spaß auf, hier müssen wir was machen. Darüber werden wir sprechen. Wann wurde Ihnen klar, dass Sie ein solches Buch dann doch noch mit schneller Feder schreiben müssen? Auch wenn ein Verlag das ja nicht so gerne hat, weil die ja Verlagszeiten haben.
Das wurde mir im Prinzip klar, als Assange da Mitte April aus der Botschaft geschleppt wurde und in ein Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London verlegt. Und die Begründung, er hat gegen Kautionsauflagen verstoßen. Ja, also er hat sich nicht am Polizeirevier gemeldet, aber man wusste ja, wo er war. Er war in der ecuadorianischen Botschaft. Und als ich dann das erlebt habe und gesehen habe, dachte ich, spätestens jetzt muss man was tun. Weil es kann ja wohl nicht angehen, dass ein Journalist, Publizist,
Verleger,
dass der jetzt ausgeliefert wird an die Vereinigten Staaten. Er ist Australier. Warum soll Assange eigentlich den amerikanischen Gesetzen verpflichtet? Er war nicht in Amerika. Er hat auch selbst gar nichts getan. Er hat publiziert, was jeder Verleger tut. Und in dem Moment war mir schon klar, oh, das wird jetzt sehr, sehr relevant. Und dann habe ich mich sehr gewundert, dass in den großen Medien das zwar gemeldet wurde, aber keine große Empörung da stattfand, dass jetzt ein Journalist und Publizist da angeklagt wird. Er hätte Dinge veröffentlicht, die Staatsgeheimnisse sind. Das machen Journalisten permanent, dass sie Sachen, die die Regierungen tun und die sie nicht an die Öffentlichkeit gerne dringen lassen wollen, dass sie die publizieren und dass sie den Mächtigen auf die Finger schauen. Das ist die Aufgabe des Journalismus. Und nichts anderes hat ja WikiLeaks und haben Assange und WikiLeaks getan. Mhm. Und das hat mich dann aufgeregt. Und dann habe ich den Verlag angerufen und habe gesagt, Leute, da muss man was machen. Und ich setze mich sofort hin. Und dann haben die Westend-Jungs auch es hingekriegt, wirklich das Buch in Windeseile zu produzieren, sodass es jetzt Anfang Juli erscheinen kann. Und mal die Öffentlichkeit so über die Basics dieses Falls, weil das ist ein ganz großer Fall.
Es ist ein Präzedenzfall für die Branche und nicht nur die Branche, also die freie Presse ist ja nun mal, ich sage ja immer, das Immunsystem der Demokratie. Hier wird quasi die Demokratie stillgelegt. Wenn dieser Fall durchkommt und ein Publizist nicht mehr publizieren kann, nämlich Verbrechen, die ihm zugespielt wurden, die alle war übrigens, da ist nichts gelogen, da können wir gleich mal drüber reden. Wenn das nicht mehr publiziert werden kann, dann sind wir in einer Fake-Demokratie, dann sind wir in einer Tyrannei.
Dann ist die Pressefreiheit, dann ist sozusagen die eine zentrale Säule aller demokratischen Rechtsstaaten und Systeme, nämlich die Presse- und Meinungsfreiheit, die ist dann passé, weil ab sofort dann, wenn Assange wegen dieser Anklage oder mit dieser Anklage ausgeliefert und verurteilt würde, dann bedeutet das, die USA könnten jeden Autor, jeden Journalisten, jeden Verleger zum feindlichen Spion erklären und mit internationalem Haftbefehl suchen, also und bestrafen.
Und Druck ausüben auf die Regierung, die einem dann so einen jemanden...
So einen ausliefert und so einen anliefert. Ja, hier, der hat was verraten, das passt uns nicht, ja. Den hätten wir gerne hier in Guantanamo. Mhm. Also das wäre die Konsequenz, wenn Assange verurteilt wird nach dieser Anklage. Und ja, das macht die ganze Relevanz dieses Falles klar, der ein Präzedenzfall ist. Dieser Espionage-Act, nach dem er angeklagt ist, stammt aus 1917 im Ersten Weltkrieg. Also Spione, die irgendwie, wenn eine Nation im Krieg ist, irgendwas verraten, ne, die können mit der Todesstrafe sogar belegt werden. Im Falle Assange ist es jetzt nicht so. Es sind
175 Jahre will man ihm aufbrummen.
18 Anklagepunkte. Davon betrifft einer das sogenannte Hacking, also das Eindringen in Regierungscomputer, was Assange aber gar nicht selbst gemacht hat, sondern was Bradley Manning früher gemacht hat. Und Assange soll ihm dabei geholfen haben. Mhm. So,
das, aber auch hier wurden keine Passwörter bestätigt. Auch das kann nicht bewiesen werden.
Kann nicht richtig bewiesen werden. Es gibt da so einen Chat zwischen den beiden, ja, den die NSA irgendwie belauscht hat. Darauf gäbe es, wenn er dafür verurteilt würde, 5 Jahre. Ja, also bei guter Führung und wenn man ihm die jetzige Zeit anrechnet, wäre er ganz schnell wieder draußen. Deshalb haben die USA dann vor einigen Wochen diese Anklage um 17 weitere Punkte nach diesem Espionage-Act erweitert und auf jedes einzelne Vergehen 10 Jahre macht 175 Jahre.
Die wollen ihn wegschließen. Hier soll ein Exempel statuiert werden. Ich glaube, das kann man ja gleich in diesem Gespräch so
anfangen. Genau. Es geht nicht um die Person Julian Assange. Es geht auch nicht um die ganzen Dinge, die ihm neben dieser Sache da immer noch vorgeworfen, angehängt, mit denen er diffamiert und beschmiert wird. Es geht um genau ein Exempel. Wenn das durchkommt, gibt es keine freie Presse mehr, kann man sagen, weil die Weltmacht USA
den Journalismus neu definiert.
Ja, Journalismus ist dann Unterhaltungsindustrie sozusagen. Ich habe geschrieben, gibt es eine Reichsschrifttumskammer 2.0 in Washington, die darüber entscheidet, was publizierbar ist, über ihre Tätigkeiten, über ihre Kriege, über all das, was die Amerikaner machen. Ja, dann ist es vorbei. Mhm. Und davon sind nicht nur wir, KenFM oder ein Mensch wie ich betroffen, sondern davon ist im Prinzip jeder Journalist betroffen, der seinen Job noch irgendwie ernst nimmt und sich nicht als Entertainer sieht, der ja irgendwas in die Zeitung schreibt oder irgendwas im Fernsehen.
Was sowohl für den Staat als auch für ihn selbst ungefährlich ist.
So, und Assange hat ja, und das ist wichtig zu sagen, gerade in Tagen und Wochen und Monaten, wo hier permanent über Fake News geredet wird. WikiLeaks hat seit seinem Bestehen insgesamt über 1,5 Millionen Dokumente veröffentlicht, aus ganz verschiedenen Ecken und zu ganz verschiedenen Themen im Übrigen. Es ist überhaupt nicht so, dass da nur amerikanische Dokumente, da sind auch über russische Überwachung, über Korruption in Kenia und. Dass die Amerikaner da besonders häufig vorkommen, hat mit ihrem Agieren als Weltmacht zu tun, die überall eben Verbrechen begehen. Und da haben die Whistleblower eben besonders viel Material. Was sie ihm zuspielen. Er will ja auch den jeweiligen Informanten, die Whistleblower, überhaupt nicht kennen. Das ist ja das Prinzip von WikiLeaks. WikiLeaks sagt, hallo, wir haben hier eine sichere Plattform. Da kannst du anonym Dokumente hinstellen.
Also im Grunde ein digitaler Postkasten.
Sozusagen. Und wir als WikiLeaks überprüfen, ob diese Dokumente echt sind.
Oder ob du nur jemanden verleumden möchtest. Wir checken mit unserem Team, ist das angelieferte, ja oft ziemliche Dateien, ist das echt?
Ist das authentisch oder sind das Fälschungen, mit denen irgendjemand angeschwärzt werden soll oder was auch immer? Und wenn wir feststellen, die Dokumente sind echt, dann veröffentlichen wir sie komplett. Dann machen wir eben nicht den Schleusenwärter, den Gatekeeper, den sagen, oh ja, hier, das passt uns gerade, das könnten wir veröffentlichen, das andere nicht, sondern alles.
Also nicht wie bei den Pentagon Papers.
Im Prinzip genau so.
Aber bei den Pentagon Papers ist ja nur, wird ja nicht alles veröffentlicht.
Du meinst die Panama Papers?
Die Panama Papers. Also nicht wie bei den Panama Papers. Bei den Panama Papers, da ist ja sehr viel Material recherchiert, aber es wird nur sukzessive veröffentlicht, ja, was einem nützt.
Es wird nur das veröffentlicht, 2% von den Panama Papers, also zur Erklärung, das sind von Bankern und Brokern Unterlagen, die also über sehr große Schwarzgeld-Operationen Aufklärung verschaffen könnten. Aber nur 2% von diesen Panama Papers sind dann veröffentlicht worden vor 2-3 Jahren. Der ganze ganze Rest, ja, die sind eben nicht WikiLeaks anvertraut worden, sondern einem Konsortium, Recherchekonsortium.
Süddeutscher Spiegel und so weiter. Und die haben dann entschieden, das reicht
erstmal. Und die haben dann, das passt jetzt hier gerade, aber das andere brauchen wir nicht. Ähnliches ist passiert ja mit den Papieren von Edward Snowden, die er Intercept und dem Glenn Greenwald gegeben hat. Der Glenn Greenwald hat dann sogar es geschafft, von dem eBay-Gründer da einiges an Geld zu akquirieren, um angeblich diese Papiere und diese Snowden-Leaks zu untersuchen und zu publizieren. Da ist aber auch, das ist auch bis heute nicht passiert.
Und jetzt wird das Ganze geschlossen, aufgrund, weil man kein Budget
kein
hat.
Geld mehr da.
Sagt
ist
der Milliardär.
Da sagt der Milliardär. Also so läuft es, wenn man sozusagen den Medien oder der Priesterklasse traut. Ja. Und WikiLeaks hat dagegen dieses radikale Transparenzprinzip gesetzt. Und man muss ganz deutlich hervorheben, eben schon gesagt, dass da kein einziger Fake darunter war, unter den 1,5 Millionen Dokumenten.
Da gab es keinen Relotius.
Da gibt es keine Relotius. Und das können, müssen ja mal alle Medien, die ja permanent mit Gegendarstellung und zu tun haben. Hier hat keiner gegen dargestellt, hallo, das stimmt ja gar nicht. Ja, im Gegenteil, ja, die Dokumente sind alle echt. Und sie haben auch Verbrechen aufgedeckt. Sie haben kriminelle Verschwörungen aufgedeckt von Regierungsseite, von Konzernen und so weiter. Und sie haben, last but not least, Kriegsverbrechen, also Collateral Murder war ja dieses berühmte Video aus dem Irak, aber auch andere Dinge wirklich radikal an die Öffentlichkeit gebracht. Und da muss man sagen, haben alle anderen, und auch unsere, ich sag mal, unsere Medienkollegen in den großen Institutionen, die ja das Kapital und die Abteilungen hätten, um zu recherchieren und zu sagen, ach Mensch, jetzt haben wir hier so viel Material, jetzt setzen wir da mal ein Team von 10 Leuten ran, die das mal durchforsten. Dokumente alleine ins Netz zu stellen, das hat Assange auch lange schnell gemerkt, das reicht nicht. Man muss auch Kontext liefern, man braucht im Prinzip Fachleute, ja, die das auch überhaupt lesen können.
Ja. Dieses Puzzle, so dass der normale Otto Normalbürger, wie ist das denn zuzuordnen? Sonst versteht man
nicht. Wie ist das zuzuordnen und wer ist wer da in diesem Dokument und was wird dem da genau vorgeworfen und in welchem Zusammenhang steht das? Das ist Arbeit, die eigentlich Redaktionen machen.
Das ist Handwerk.
Das ist unser journalistisches Handwerk. Und das ist eben, und deshalb ist dann die kurze Liaison, die WikiLeaks und Julian eingegangen waren mit den großen Medien.
Auch also Spiegel?
Mit Guardian, mit New York Times, mit Spiegel, dann schnell wieder gekracht. Weil
aber da möchte ich einhaken, es hat eine Zusammenarbeit ja gegeben. Also man hat vieles von dem, was er auf der Plattform hatte, publiziert und für den jeweiligen Sprachraum und den jeweiligen Leser im großen Stil mainstreammäßig aufbereitet. Ja. Und das fanden auch alle toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich, huch, da scheint es auch noch so ein Rest von, was machen wir eigentlich beruflich? Aber das ist dann eingeschlafen worden, oder wie? Was war der Grund dafür, dass man gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr mit ihm?
Naja, der Grund dafür war, dass eben dieses radikale Transparenzprinzip von WikiLeaks, Assange hat es mal in einem Interview, als er gefragt wurde, ja, was ist denn eigentlich das Prinzip von Ihrer Plattform? Und da hat er gesagt, naja, wenn ich es kurz fassen soll, Licht an, Ratten raus.
Ja,
so. Und dieses Licht an, Ratten raus, das hat den Großmedien nicht gepasst. Angeblich, weil man ja Klagen fürchtet, wenn man falsche Dinge behauptet und so weiter und so weiter. Aber im Falle von WikiLeaks, ich habe ein Beispiel da mal zitiert in dem Buch aus den diplomatischen Depeschen, die WikiLeaks veröffentlicht hat, über ein langes Kabel von dem Botschafter der USA in Bulgarien, der mal so erzählt seinen Kollegen im Außenministerium, wie die mafiosen Verstrickungen und wer welche Oligarchen mit welcher Mafia was und so weiter betreiben. Langer Text und der Guardian hat den veröffentlicht und gekürzt um 3/4 oder 4/5, ohne zu sagen, dass er gekürzt hat.
Das kommt doch erschwerend hinzu.
Das sagt man ja, wir geben hier eine gekürzte Version. Und dann kam am Ende raus, ja, das Einzige, was von dieser ganzen mafiosen Verstrickung in der bulgarischen Regierung übrig bleibt, ist ein russischer Oligarch. Das hat dann der Guardian veröffentlicht. Und daran konnte man
Sind tendenziös.
Könnte man schön sehen, ja, was ist denn hier die Agenda von Guardian? passieren. Die ist jetzt eben in dem Fall nicht, Öffentlichkeit zu schaffen, welche mafiosen Strukturen in der bulgarischen Regierung existieren, sondern ja, gegen Russland haben wir gerade was, also wird da jetzt ein Russe in Vordergrund. Und das habe ich als Beispiel gewählt. Und da gibt es Dutzende, Hunderte andere. Wenn Assange dann mit den Journalisten diskutiert hat, dann ging es ja immer, ja, wir müssen unbeteiligte Zivilisten, die da zufällig vorkommen in so einem Text, die müssen wir natürlich schwärzen. Da hat WikiLeaks auch immer gesagt, ja, sind wir voll d'accord. Ja, es geht nicht darum, irgendwelche Leute, die jetzt über ihre Bekanntschaft zu irgendjemanden und so weiter. Da hat WikiLeaks auch immer zugestimmt. Dann ist ja passiert mit diesen Kabeln, mit diesen Depeschen, diesen diplomatischen, dass Assange am Anfang gesagt hat, das sind ja solche Mengen, ja, zigtausende, die können wir, mir fehlt einfach das Personal und die Leute, deshalb ist er damit gleich zum Guardian gegangen. Und
hat gesagt, man muss dazu sagen, man hat ja versucht, von amerikanischer Seite WikiLeaks auch die Finanzwege
zu kappen. Dann wurde Visa gesperrt.
Ja, damit die kein Geld akquirieren können, um Leute zu bezahlen, das muss man ja dazu sagen.
Und er sagt auch, als er da irgendwie mal zu spricht, ja, wie gesagt, mein Kapitel dazu heißt viele Leaks, wenig Wiki. Also sagte er, ja, unser Problem war auch, wir konnten ja nicht eine Anzeige aufgeben. WikiLeaks sucht, ne, und so.
Wir haben uns schon gemeldet.
weil wer sich mit dem militärisch-industriellen Komplex der USA, dem Kriegsmonster schlechthin anlegt, der muss natürlich gewahr sein, dass er ein sehr, sehr, sehr bevorzugtes Ziel für Unterwanderung auch ist. Ja, also Anzeigen WikiLeaks, wir suchen hier Rechercheure, wir suchen Software-Cracks und so weiter und so weiter. Oder wir suchen Fachleute für bestimmte Regionen oder bestimmte Dinge, die wir gar nicht einschätzen können. Das konnte er nicht tun.
Hätte sich die halbe NSA gemeldet.
Hätte sich die halbe NSA sofort gemeldet. Und das heißt, das Ganze war dann insofern ein Stück auch zum Scheitern verurteilt, weil die Massen, die dort angeliefert wurden an Material, von dieser kleinen Crew, die so maximal aus 10, 12, 20 Leuten dann bestand, gar nicht zu bewältigen war.
Aber hätten Sie hier nicht erwartet, dass auch der internationale Journalismus, der unabhängige Journalismus, dass der die Chance erkennt und sagt, diese Quelle, die können wir nutzen, unser Deep Throat können wir nutzen, wir arbeiten jetzt alle zusammen, weil wir haben ja die Manpower und damit bekommen wir auch das zurück, was die Leute bei uns ja vermissen, nämlich eine Glaubwürdigkeit.
Das hätte man sich wünschen können, aber das ist eben genau nicht passiert, weil, wie gesagt, wenn ich nach dem Prinzip Licht an, Ratten raus operiere, dann wären eben auch Ratten sichtbar, ja, denen vielleicht gerade meine Zeitung gehört oder
die ein Amt bekleiden
oder die wir jetzt hier gar nicht gebrauchen können mit irgendeiner Geschichte, dass sie korrupt sind und so weiter und so weiter. Das heißt, wir dosieren das. Wir sind die Gatekeeper und entscheiden über das, was die Öffentlichkeit erfahren darf und was nicht. Und ich zitiere ja im Buch den Craig Murray, Ex-UK-Botschafter und einer der Unterstützer von Julian Assange, der ein wunderbares Beispiel bringt, wenn als er erklärt, was ist WikiLeaks eigentlich, sagt er, ich fühle mich an die Menschen erinnert, die im 16. Jahrhundert die Bibel ins Englische oder auch hier ins Deutsche übersetzt haben.
Wurden genauso gejagt.
Das waren Ketzer, das waren Verbrecher. Warum? Weil die damals herrschende Priesterkaste darüber entscheiden wollte, welches Wort Gottes und wie zu den Schäfchen durchdringt und welches nicht.
Wie interpretiert
wurde. Und wie das Wort Gottes zu interpretieren ist. Die sollten nicht selber lesen. Das Ganze lief ja auf Latein, also einer Geheimsprache, die sozusagen die Massen gar nicht verstanden. Und deshalb waren die Bibelübersetzer Ketzer und Verbrecher in Augen der damals herrschenden. Und nichts anderes ist das, was Assange eigentlich tut. Er bringt der Öffentlichkeit das gesamte Material, was Whistleblower über Verbrechen in Konzernen oder in Regierungen ihm zuspielen. Und er entscheidet nicht, was darf die Öffentlichkeit hören und was sollte sie besser nicht hören, sondern das Transparenzprinzip sagt, wir bringen das alles, wenn es echt ist. Und das
hat die Öffentlichkeit ein Recht zu erfahren, was die Mächtigen im Hintergrund abkaspern, was die Öffentlichkeit betrifft, oder versteht die Elite sich so und muss man das auch, den Staat zu verstehen, die Bevölkerung darf gar nicht alles wissen, die Bevölkerung ist zu dumm.
Das, dem würde ich zustimmen. So agieren unsere Herrschenden, ja, dass man bestimmte Sachen eben besser geheim hält. Das kollidiert aber mit dem Transparenzprinzip der Demokratie. Wir haben ja nun mal ein System, in dem der Souverän die Wähler, das Volk, ist und nicht der gerade Regierende.
Sie schreiben im Buch auch, diese Macht, die der Mann hat an der Spitze der Pyramide, ist nur geliehen.
Die Macht ist nur geliehen und deshalb sind die Mächtigen uns im demokratischen System rechenschaftspflichtig. Um diese Rechenschaftspflicht auch durchzusetzen, gibt es die Presse, die dann eben auch besondere Rechte und besondere Schutzwürdigkeit genießt. Und ich habe als Titel da Don't Kill the Messenger genommen. Im Amerikanischen sagt man eher Don't Shoot, aber ich dachte, Kill versteht jeder, ja. Und es trifft auch hier zu. Ja,
da sind wir bei Killary, also Hillary, die hat ja auch gesagt, ob wir ihn nicht einfach drohnen können.
Genau, sie hat das vorgeschlagen, können wir den Kerl nicht einfach drohnen. Ja, und dass die Boten für das Überbringen schlechter Nachrichten umgebracht werden, das kommt schon in der Bibel vor, im Mittelalter bei Shakespeare und so weiter, daher rührt dieser, ja, humane Aufruf, nicht den Boten töten, don't kill the messenger. Und was jetzt hier passiert aber ist, dass Assange, der auch ein Bote ist, der nichts anderes ist, er bringt eine Nachricht, nämlich die er von Whistleblowern erhalten hat, über Verbrechen und über kriminelle Machenschaften in den Regierungen, dass wir den dafür verhaften, umbringen, das darf nicht passieren.
Das heißt, wir bestrafen letztlich oder lassen es zu, dass unser Informant, dass der bestraft wird. Wir werden gleich darauf kommen, warum unser Bote sich in einem Botschaftsgebäude verstecken musste, was ja auch heiliger Grund und Boden ist, da man nicht einfach eindringen
darf. Genau deswegen gibt es dieses geflügelte Wort. Ja. Und deshalb haben wir heute Botschaften. Die sind exterritorial. Da darf das Land, in dem die Botschaft ist, nicht ohne weiteres zugreifen. Das hat man auch darum gemacht, dass der Bote, wenn er eine schlechte Nachricht überbringt, der Diplomat, der Botschafter, dass dem nicht gleich die Rübe abgehauen wird. Das passiert bisweilen nochmal, normalerweise maximal droht die Ausweisung, ja, so wenn der Botschafter irgendwas. Wir haben ja gerade auch erlebt, was in der Botschaft von Saudi-Arabien da mit dem Knochensäger passiert ist, ja. Also Botschaften sind besondere Gebiete, die eben einen besonderen Schutz gewähren. Und genau dieser Schutz, der wird auch der Presse gewährt, damit sie eben den Mächtigen auf die Finger schauen kann. Mhm. Wenn ich als Journalist nicht geschützt bin.
Und auch meine Quellen nicht geschützt sind.
Meine Quellen muss ich nicht preisgeben. Mhm. WikiLeaks, muss man auch sagen, ganz, ganz deutlich, hat nie eine Quelle preisgegeben. Dass Chelsea Manning bekannt geworden ist, lag nicht an WikiLeaks, sondern er hat sich einem anderen Hacker anvertraut, der ihn dann verraten hat. Das war nicht Assange, ja. Und er wird den Teufel tun und er geht eher auf dem elektrischen Stuhl, als irgendwas über seine Quellen zu verraten. Er weiß es ja im Prinzip noch nicht mal, wer die Quelle ist. Ja? Von daher muss man eben dieses Prinzip, was er mit WikiLeaks und mit technischen und kryptografischen Raffinessen, weil er ein ITler, EDVler, Hacker ist.
Und zwar schon seit jüngsten...
Seit seiner Jugendzeit, dass er eine Institution eingerichtet hat, in der man der Bote schlechte Nachrichten überbringen kann, ohne das Risiko zu laufen, einen Kopf kürzer gemacht zu werden.
Er hat sich ja schon als Jugendlicher ja auch einen solchen Namen zugelegt, Mendex, wenn ich das richtig erinnere, und hat schon auf dem Commodore 64, das werden die da draußen kaum noch kennen, Atari, was es alles gab, angefangen, diese Hackerbranche oder in der Szene mitzuwirken. Und es gibt ja auch ein Buch sogar von ihm
dazu. Es gibt Bücher und Sachen von ihm er war mit 14, hat er da angefangen auf dem Commodore mit noch einer kleinen Truppe, mit noch zwei Kollegen, die nannten sich dann International Subversives, haben sie da schon die ersten Einbrüche vollführt, wurden irgendwann auch erwischt und
96 verklagt
und verurteilt und wegen Assange hat das dann zugegeben, ich habe 20 Mal da und da und bei der Universität und bei Banken und beim Militär und überall eingebrochen.
Sicherheit spielte damals noch keine Rolle.
Sicherheit gab es noch nicht so richtig. Er war halt ganz vorne weg, ja, und hat gecheckt, dass auch die großen Rechner beim Pentagon irgendwie ganz schnell zu hacken sind. Und der Richter hat ihn damals aber zu einer läppischen Geldstrafe von $2,000 verurteilt in Australien, weil er festgestellt hat in seiner Urteilsbegründung, er ist nicht aus kommerziellen oder betrügerischen Interessen dort überall eingebrochen, sondern aus intellektueller Neugier. Mhm. Er wollte einfach gucken, was läuft da und was wird da gemacht. Ja? Also der Mendax bei Horaz ist der ehrenwerte Lügner. Also einer, der immer lügt oder gerne lügt, aber ehrenwert ist. Mhm. Und wenn man sich jetzt so im Nachhinein anguckt, diesen Namen, den er sich da so als Teenager gewählt hat, dann kann man sagen, ja, Julian Assange hat mit WikiLeaks eben eine Einrichtung geschaffen und er ist dieser ehrenwerte, er muss tricksen, er muss, ja, er kann nicht, ja, offen operieren, deshalb mit Kryptographie und mit Anonymität wird den Boten da zugesichert, dass sie nicht an die Öffentlichkeit geraten, wenn sie was bei ihm platzieren. Aber er ist ehrenwert. Er arbeitet im Dienst der Öffentlichkeit. Er deckt Dinge auf, die unsere Herrschenden, die eben nicht der Souverän sind, sondern die nur mit geliehener Macht operieren, die sie gegen das Gesetz tun. Und das ist ein Dienst an der Öffentlichkeit. Und deshalb gehört Julian Assange nicht bestraft, sondern gehört eigentlich als Datenschutzbeauftragter so, oder als IT-Minister in die Bundesregierung.
Ich glaube nicht, dass wir das erleben werden. Aber Sie schreiben ja auch diesen tollen Satz, wie ich finde, nämlich WikiLeaks ist der Geheimdienst des Volkes. Geheimdienste machen ja auch die ganze Zeit Dinge, die oft gegen das Gesetz verstoßen. Deswegen sind sie auch geheim, weil da würden die Leute, Menschen sich empören. Sie sagen ja, wir sind Realpolitiker letztendlich, aber eben mit Spezialausweis. Da wird auch gemordet, auch muss man wissen, das gehört dazu alles. Ja? Wenn so jemand dabei eben aufdeckt, dann wird er eben gejagt. Warum ist in der Öffentlichkeit, auch beim Otto Normalbürger, das nicht so, wird das noch nicht so gesehen, nicht so bekannt, sondern sagt, das ist doch dieser Typ, der da in Schweden irgendwelche Frauen begrapscht hat. Das ist ja das Image, was er im Moment hat.
Also seit 2008, glaube ich, oder 2009, gibt es eine Arbeitsgruppe im Pentagon mit dem, und wir zitieren das auch da, mit dem Auftrag, wie können wir WikiLeaks desavouieren, diffamieren und mundtot machen? Weil man rechtlich, deshalb hat ja auch die Obama-Regierung noch gezögert, solche Anklagen, wie sie jetzt von Trump und seiner Regierung gekommen sind, zu erlassen, weil sie gesagt haben, hallo, wenn wir jetzt den Assange, der irgendwie ein Journalist ist, zwar ein ungewöhnlicher vielleicht, aber nichts anderes tut als alle anderen. Wenn wir den anklagen, dann müssen wir doch New York Times, Spiegel, ARD, CNN, da müssen wir die alle auch anklagen, weil die haben das ja auch alles publiziert, was WikiLeaks da hatte. Deshalb haben die Juristen der Assange-Regierung vor einigen Jahren noch gesagt, nee, also das geht nicht. Mhm. Und Donald und seine Combo, die haben jetzt da halt Make America Great und jetzt... Es gibt ja diese verrückten Trump-Anhänger in Amerika, QAnon, da diese Internet-Freaks, die dann behaupten, ja, unser Präsident, der legt ja den Sumpf trocken und der spielt ja 4D-Schach, ja, und der ist so ganz, ganz viel schlauer als ihr alle. Er will ja den Assange nur ausgeliefert haben, um ihn zu begnadigen. Er hat ja im Wahlkampf gesagt, I love WikiLeaks.
Hat er mehrfach gesagt.
Na gut, das hat ihm ja auch gerade in Kram gepasst, weil die Clinton-E-Mails da veröffentlicht worden sind, ja, die klar gemacht haben, dass die Demokratische Partei ihren aussichtsreichen Kandidaten Bernie Sanders über den Tisch gezogen haben, um Frau Clinton da in die Position zu bringen, dass sie die Kandidatin wird. Und das hat WikiLeaks hat diese E-Mails veröffentlicht. Und seitdem ist Assange auch der Todfeind der Demokratischen Partei und speziell von Hillary Clinton, die ja wie gesagt dazu aufgerufen hat, warum knallen wir den nicht einfach ab? Ja.
Sie könnten ihn eigentlich gebrauchen als jemand, der sagt dazu, wenn du schon deinen privaten Computer zu Hause benutzt, weil das für dich bequemer ist, dann sollte der so sicher sein, dass nicht jeder Idiot eindringen kann. Aber egal, aber man muss dazu auch sagen, Julian Assange hat in den USA in keinem politischen Lager Freunde.
Nee.
Was ja auch gut eigentlich ist. Aber er wird von allen leidenschaftlich gehasst.
Er wird leidenschaftlich diffamiert von fast allen Medien. Einige alternativen Medien kann man da ausnehmen. Aber ja, die Großen sowieso und auch die liberalen, demokratischen, weil er ist angeblich ein Helfer Trumps. Er hat Trump geholfen, die Wahl zu gewinnen, weil er diese E-Mails veröffentlicht hat. Nein, muss man da sagen, er ist kein Fan von Trump. Er ist auch kein Fan von Frau Clinton. Er ist ein Verleger, Publizist, Journalist, der höchst relevante Unterlagen aus dem Wahlkampf in Amerika, wie ein Kandidat betrogen wird, Bernie Sanders und eine andere an die Spitze gepusht wird, was für ein demokratisches System doch hochrelevante Informationen sind, die veröffentlicht hat. Dass die jetzt sozusagen in dem Falle Herrn Trump genutzt haben und Frau Clinton geschadet, das ist zweitrangig. Das sind relevante Informationen. Genauso relevant sind die Informationen aus den E-Mails von John Podesta, ihrem Wahlkampfleiter und dem ehemaligen von Obama, wo dann nach der Wahl Obamas da der Chef der Citibank schreibt, lieber John, wie schon besprochen, hier jetzt die Liste der Minister und dann stehen da 9 Namen, wer welches Ministerium kriegt. Wir haben auch darauf geachtet, dass die gendermäßig und frauenmäßig und ja, schwarz-weiß, dass das gut verteilt ist.
Das zeigt, wie abgekartet dieser ganze Zirkus ist.
Wie abgekartet der Zirkus ist und dass ein Banker quasi das Kabinett aufstellt. Ja, das wird aus dieser E-Mail klar. Hallo, ist das nicht relevant für eine Demokratie? Ist das nicht relevant zur Beurteilung von Barack Obama, dem netten, smarten Smiley da, dass er eigentlich auch nur eine Figur ist, die ja, da schön...
Aber auf dem Kirchentag empfangen wird. Ja. Hier in Deutschland, das ist genau der Punkt.
So.
Ein Barack Obama, der Friedhofsnobelpreisträger, wie ich ihn nenne,
ja,
der auch einen Rekord hält, nämlich der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der an jedem Amtstag Krieg geführt hat,
ja,
dass der aber gefeiert wird, während so jemand gejagt wird. Und was ich auch noch interessant finde, ist, ich meine, wir reden ja, ist auch ja inzwischen vom Tisch, ich weiß nicht, man hat, was ist denn eigentlich mit Khashoggi, mit den Resten von Khashoggi passiert? Ist ja auch ein Journalist, der zerlegt wurde, sage ich jetzt
ja,
mal.
Ja.
Also spielt keine Rolle, ist egal, weil es bei unseren Freunden passiert.
Ja.
Und dann gibt es ja noch den Dennis Yüksel. Ja, Dennis Yüksel, ein Journalist, der in der Türkei festgehalten wurde, da gab es doch hier Autokursus, auch von der Taz organisiert.
Die Taz hat da, ich habe auch den Taz-Leuten jetzt mal gesagt, Leute, hallo, das war wunderbar, was wir für Yüksel da inszeniert, das war jeden zweiten Tag in der Tagesschau und so weiter und so weiter, also auch die Bundesregierung und alle haben, ja, und so, jetzt ist Assange Australier, kein Deutscher und so weiter, vielleicht nicht ganz so nah dran.
Aber ein deutlich relevanter Journalist.
Klassenrelevanter, was sein Journalismus und seine Arbeit angeht. Ja, und da herrscht nicht nur bei der Taz, sondern generell Schweigen im Walde. Ja, da wird dann mal jetzt berichtet, ja, da. Und immer noch und immer wieder und in fast jedem Bericht, auch jetzt noch, dann irgendwie, wenn ich explizit dann zwischen den Zeilen irgendeine Schmiere wegen Vergewaltigung in Schweden oder wegen, ja, das ist ja eigentlich gar kein Journalist und so. Also,
wir werden da gleich nochmal drauf kommen, genau auf das, weil das ist hängen geblieben, muss man dazu sagen.
Ja.
Gerne wir gleich mal drauf kommen, wie absurd das alles ist. Aber ich möchte nochmal vielleicht zu dem wichtigsten Punkt kommen. War Julian Assange vielleicht naiv, weil er gedacht hat, dass er das ewig so weiterspielen kann? Also man braucht ja irgendeine Art von Verbündeten, sage ich jetzt mal. Wenn ich an die Pentagon Papers denke, da gab es dann die New York Times oder da gab es die Washington Post und da hat man sich dann in ein Hotel eingeschlossen und hat dann noch mit Xerox-Kopierern da gearbeitet. Ja?
Genau.
Aber er hat ja, deswegen sieht man ja auch keine Regierung sich für ihn stark machen, weil er ja praktisch über jede Regierung etwas veröffentlichen kann. Also hat er keine Freunde in keiner Regierung.
Ja.
Hat er das unterschätzt?
Er hat das, ja, vor allen Dingen hat er unterschätzt. Er hat sich ja dann mit diesen diplomatischen Depeschen an die Medien gewandt. WikiLeaks hat die anfangs gar nicht veröffentlicht. Er ist gleich damit und zum Guardian und zur New York Times hat, Leute, ich habe hier das Material, komm, lass uns das zusammen machen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie sich entzweit haben. Dann hat er gesagt, hier, ich gebe das nur euch, Guardian, New York Times. Dann merkt WikiLeaks, paar Tage später meldet die Zeitung die, dann haben die das weitergegeben an andere wiederum. Dann erst hat WikiLeaks, und das führte dann auch zum internen Krach, da ist der Domscheit-Berg, hier so ein deutscher Mitarbeiter, dann raus. Dann hat WikiLeaks das alles komplett und ohne auch noch irgendwelche Streichungen
komplett
rausgehauen. Ja? Aber
und da sagten dann die Medien, das wäre Unverantwortung.
Das ist aber sie wollten, also sie wollten eben genau eine transparente und komplette Veröffentlichung eben genau nicht haben.
Und was auch unverantwortungslos ist.
Ja, weil sie gesagt haben, ja, das Presserecht und die, also rumgeeiert haben. Und wir haben ja eben schon...
Ich finde das interessant, weil im Fall Relotius war mir ja nicht so genau.
Nö.
Da hat man das einfach übernommen und hat diese Lügen abgedruckt, und zwar überall. Ja, von Faz, Cicero, wie sie alle heißen, Spiegel. Ja. Und dann nimmt man es so genau. Das zeigt doch, dass da ganz oben auch Interessensverquickungen mit der Macht bestehen.
Na logisch, ja. Und wie gesagt, wenn ich das Licht anmache und alle Ratten werden sichtbar, sind da auch welche darunter, die...
in diesen Pressehäusern arbeiten.
Zum Beispiel, ja, oder ja, da noch ganz anders in Regierungen und so weiter, ja.
Ich möchte mal auf ein Zitat kommen, was auch im Buch und auch hinten auf dem Deckblatt abgedruckt ist, und zwar von einem nicht unbekannten Edward Snowden. Der hatte gesagt, wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, werden wir von Verbrechern regiert. Das ist ja genau das, was Julian Assange macht. Julian Assange hat einen Postkasten, wo Whistleblower illegal erworbene Dateien, die sind illegal erworben, aber die Verbrechen nachweisen können der Regierung, weitergeben, und er veröffentlicht die. Warum wird das, ich muss nochmal fragen, weil mich das ist wirklich sehr erstaunt, eigentlich erstaunt es mich nicht, aber warum wird von unserer Branche das so kalt hingenommen, nach dem Motto, mal sehen, was da passiert. Die Presse vielleicht so ein bisschen selber schuld, wollte mit uns nicht zusammenarbeiten, zu unseren Konditionen. Die jeweiligen Regierungen jagen ihn sowieso. Jedes politische Lager kann ihn nicht leiden. Jetzt sagt man, der hat Trump dazu gebracht. Man haut sonst immer auf Trump ein. Wenn jetzt Trump nach ihm greift, sieht man da auch weg. Das ist hier alles total verlogen. Warum erkennt unsere Branche nicht, dass man unserer Branche den Stecker zieht, wenn wir das durchgehen lassen? Weil das ist ja der Punkt. Wir können danach nichts mehr publizieren.
Das frage ich mich eben auch. Und deshalb habe ich das ja auch jetzt gemacht, dass ich, weil ich das nicht verstehen kann. Es geht hier wirklich um Grundlagen und ja, sozusagen alle, die irgendwas mit Medien machen. Im Internet, im Radio, im Fernsehen, gedruckt, als Verlag, in Büchern. Alle sind davon betroffen, wenn sie ihren Job als Journalisten ernst nehmen. Und wenn sie sich eben, wie schon gesagt, nicht als Entertainer betrachten, der heute das und morgen die andere Sau durchs Dorf treibt, ja, dann sind sie davon massiv betroffen. Und dann müssen sie auf die Straße, auf den Tisch hauen, dann müssen sie fordern, was wir eben auch tun, hinten mit noch einem Aufruf, der jetzt demnächst auch, jetzt heute oder morgen rausgeht, dass wir fordern, dass Assange freigelassen wird, dass er ein faires Verfahren kriegt, wo dann am Ende in meinen Augen ein Freispruch oder eine Minimalstrafe stehen müsste, so ähnlich wie damals, als er als junger Mann schon mal verknackt wurde. Drittens, dass Deutschland und die EU ihm Asyl bieten, wenn die Brexit-Briten und die USA dafür nicht in Frage kommen. Und viertens, dass die Leute, die ihn 10 Jahre lang gejagt haben, die ihm, wie der UN-Sonderbeobachter, der ihn jetzt besucht hat, da kommen wir ja auch noch mal zu, feststellt, ja, die ihn auch psychologisch foltern, dass diese Menschen auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Wir reden von Nils Melzer.
Wir reden von Nils Melzer, der ihn am 9. Mai in dem Gefängnis in Belmarsh besuchen konnte mit 2 Medizinern. Nils Melzer ist Staatsrechtler, arbeitet seit 20 Jahren für den Kommissar der Menschenrechte bei der UN. Und Melzer sagt nach seinem Besuch und in dem Statement, was er dann eben auf der UN-Seite in seinem Gutachten sozusagen veröffentlicht hat, er ist seit 20 Jahren in Sachen Folter und Menschenrechte überall auf der Welt unterwegs, aber er hat noch nie erlebt, dass ein einzelnes Individuum von einer Gruppe von Nationen derart gejagt, unter Druck und dann auch psychologisch wirklich gefoltert wird, dass er fordert, diese kollektive Verfolgung von Assange muss sofort enden. Mhm. Also, und das ist nicht irgendwer, das ist nicht irgendein Fan von Julian oder irgendeine Frau, die ihn toll findet, sondern das ist der UN-Hochkommissar für Menschenrechte und ein Gutachter.
Herr Brückers, wenn Julian Assange mehr Geheimnisse über chinesische und iranische und russische Vergehen berichtet hätte, wäre dann unser aller Liebling.
Na klar, dann hätte er den Friedenspreis des Buchhandels und was man noch alles hier kriegen kann, natürlich.
Würde auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen.
Ja, und
würde eingeladen am Kirchentag.
Ja.
Haverboy des Spiegel.
Und der Spiegel würde ihn zum Ehrenherausgeber oder Weißer Henker machen. Ja, klar. Das ist doch eben das Entscheidende, dass er eben kein Putin-Freund ist und kein Trump-Freund ist und auch kein Feind dieser Leute, sondern ein Verleger, der publiziert, was diese Leute jeweils und auch Russland und auch über China hat er doch, Tibet hat er gehabt, ja, über Untaten, die die Chinesen gegenüber der tibetischen Minderheit.
Also er veröffentlicht, was ihm angeboten wird und prüft es da auf Wahrheitsgehalt.
Prüft, ob es echt
ist. Er kann nicht dafür, dass das, was da drin publiziert wird, dass hier Unrecht bewiesen werden kann. Das ist ja nicht sein Problem.
Ja, das ist nicht sein Problem. Das ist das Problem der jeweiligen Herrschenden, die dabei ertappt werden. Und die sich jetzt eben sozusagen konzertiert an diesem Mann rächen, der ihnen seit 10 Jahren ihre Sünden sozusagen vorhält. Ja?
Kommen wir, weil Sie von Sünden sprechen, kommen wir auf das, was man ihm seit vielen Jahren vorwirft. Nämlich Julian Assange hätte in Schweden 2 Frauen sexuell belästigt oder auch vergewaltigt. Was ist denn da eigentlich dran? Wie kam es eigentlich zu diesem? Und hat Julian Assange jemals versucht, sich dem zu stellen? Gab es ein Verfahren? Gab es eine Anklage? Gibt es einen Beweis? Was ist da dran?
Ich habe ja hinten im Buch einen langen Text von Caitlin Johnston, einer australischen Kollegin, Bloggerin, die auf vielen englischsprachigen Kanälen veröffentlicht. Und sie hat Ende April einen langen Artikel veröffentlicht, Widerlegung der Verleumdung von 29 Punkte. Ja. Und geht die alle nach und nach durch. Da wir haben sehr viele Links auch im Buch. Das kann jeder auch noch mal überprüfen. Und der längste und immer wieder auftauchende Punkt ist eben genau dieses Verfahren in Schweden, was gegen ihn lief. Wie ist es ins Rollen gekommen? Vor wenigen Tagen hat ja ein schwedisches Gericht es abgelehnt, einen erneuten Haftbefehl wegen dieser Sache zu erlassen. Wir haben da eben, zeigen auch da im Buch, dass schon der erste Haftbefehl, der von einem Staatsanwalt, einer Staatsanwältin gekommen war, eigentlich gar nicht gültig und den Rechtsnormen entsprach, weil eine laut EU-Auslieferungsverträgen eine juristische Autorität, eine Judicial Authority diesen Haftbefehl, Auslieferungsersuchen stellen muss. Und das ist ein Richter, ein Gericht, nicht ein Staatsanwalt. Und die Assange Anwälte und er haben ja 3 Jahre bis zum Supreme Court in England dagegen geklagt. Und ihr Argument war, hallo, das gilt überhaupt nicht, jedes Ding. Das muss ja ein Gericht machen und nicht irgendein Staatsanwalt. Einen internationalen Haftbefehl, da brauchst du schon einen richterlichen Stempel drunter. Und die britischen Behörden und dann der Supreme Court haben einen Eiertanz aufgeführt und am Ende gesagt, ja, das stimmt schon. Judicial Authority, das muss ein Richter sein. Aber wenn wir die französische Übersetzung nehmen...
Das sagt ein britisches Gericht.
Sagt ein britisches Gericht.
Wenn wir jetzt französisch übersetzen, dann stimmt's wieder.
Dann stimmt's wieder.
Da ist der Begriff schwammig.
Mit dieser Absurdität kam es überhaupt erst dazu, dass Assange sich dann in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet hat, weil er befürchten musste, wenn ich jetzt hier mit so einer juristischen Farce auch, wenn die dazu führt, dass ich ausgeliefert werde, dann liefern mich die Schweden mit einer ähnlichen Farce auch sofort nach Amerika weiter.
Das was Schweden übrigens schon mal getan hat, Schweden hat schon mehrfach Menschen in die USA ausgeliefert.
Genau.
Also so neutral, wie das Image immer so ist, so
sind sie nicht. So, und ja, wenn man sich
Schweden ist seit Olaf Palme nicht mehr da, ist ein anderes
Schweden.
Nicht
mehr Schweden. Das, was es mal war, ja. Und wenn man sich jetzt diesen Fall anguckt, ja, also Assange wird eingeladen, wie ist der überhaupt zustande gekommen? Assange wird eingeladen von der schwedischen Piratenpartei nach Schweden zu kommen, weil die Piratenpartei hat ihre Server in einem atomsicheren Bunker jetzt deponiert und will WikiLeaks anbieten. Hallo, ihr könnt eure Server bei uns reinstellen, dann seid ihr auch im Falle vom Atom Atomkrieg noch sendefähig. Das hat Assange interessiert und deswegen ist er nach Schweden gereist. Dann hat eine NGO da eine Konferenz veranstaltet und ihn dann, wo er reden sollte. Und eine Frau, die da auch in dieser Gruppe mit aktiv ist, die hat gesagt, ja, ich bin eh nicht da, die 3 Tage bei der Konferenz, er kann in meiner Wohnung, er hat ein kleines Apartment. Und dann kam sie aber doch nach Hause am nächsten Tag und dann kam es zu intimen Begegnungen zwischen den beiden.
Kann man sagen, Groupie trifft Popstar?
Ja, Groupie trifft Rockstar. Ja, er war zu der Zeit der coolste Typ auf dem Planeten, mehr oder weniger. Ja, der Hacker und derjenige, der Held, der sich mit der großen amerikanischen Staatsmacht anlegt und so weiter und so weiter. So, diese Frau, Sophia, hat ihn da jetzt dann also 3 oder 4 Tage beherbergt und sie haben auch Sex gehabt. Dann lernt Julian, wie das bei so Rockstars ist, also es gibt auch noch andere Damen, die
in Schweden,
die da scharf sind. Und dann lernt er, die erste hieß Anna, dann lernt er Sophia kennen und zieht zu Sophia. Mit der hat er auch Sex und dann ruft Anna Sophia an und sagt, du, ich will jetzt, dass der einen AIDS-Test macht. Und sie sagt, ja, wieso, was soll das? Und dann, ja, das ist auch so ein bisschen Zickenkrieg dann zwischen den beiden Damen. Und dann gehen sie zum befreundeten Polizisten und fragen ihn, können wir den zum AIDS-Test zwingen? Sagt er, nur wenn er eine Anzeige stellt. Und dann stellen sie eine Anzeige wegen ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Frau Anna weist ein Kondom vor, was kaputt ist. In dem Kondom wird aber überhaupt keine DNA weder von ihr noch von ihm gefunden.
Also nochmal, da wird ein Kondom vor... Das ist das Kondom, was wir benutzt haben. Das wird ihm jetzt dann vorgeworfen, das ist gerissen. Er hat das absichtlich kaputt gemacht. Aber ja, da gibt es keinerlei DNA-Spur, wäre weder von ihr noch von ihm. Das ist doch ein Joke.
Es ist ein Joke eigentlich, aber... Und die zweite Frau, Sophie, die merkt auch schon, während sie da sitzen und Protokoll aufgeben und sagt, nee, das unterschreibe ich nicht. Das geht mir hier zu weit. Sie merkt, da läuft irgendwas. Also sie zieht mal gleich zurück ihre Anklage. Sagt, ja, wir waren zusammen im Bett. Ja, wir hatten ungeschützt Verkehr. Aber ich möchte das hier nicht zu Protokoll geben, ja, mehr. Aber leider zu spät. Am nächsten Tag taucht das in Expressen der schwedischen Bildzeitung. Assange, bla bla bla. Also es wird sofort durchgestochen von der Polizei an die Medien und seitdem hängt ihm dieses Vergewaltigungs, wobei eine Vergewaltigung gar nicht angeklagt ist, sondern nur sexueller Übergriff oder so irgendwas. Ja, er hat ja überhaupt keine Gewalt ausüben müssen. Und es landet am nächsten Tag in der Zeitung. Dann geht er zur Staatsanwaltschaft, sagt aus, wie das gelaufen ist.
Hält sich auch noch mehrere Wochen im Land
auf? Hält sich noch mehrere Wochen im Land auf, dann kriegt er eine Einladung. Dann kommt er nach Berlin und dann nach England und geht vorher zur Oberstaatsanwältin und sagt, hallo, jetzt hier wegen der Sache von vor ein paar Wochen, ist da noch irgendwas? Ja, Sie können ruhig reisen.
Abgeblasen, der Fall.
Und kaum sitzt er jetzt in London, ist er jetzt in London, kommt eine Red Notice von Interpol. Red Notice ist der internationale Haftbefehl und diese Red Notice bedeutet, wenn die irgendwo, dein Pass wird vorgelegt und da gibt es eine Red Notice von Interpol, dann kommt sofort die Handschellen.
Das gilt in der Regel nur für Schwerverbrecher, Waffenhändler, Drogenhändler
und
für
solche Leute. Solche Kaliber, ja. Ja, gilt es, ja, aber nicht für einen vagen sexuellen Übergriff. Aber das passiert jetzt, ja, und dann kommt er ja auch schon kurz in London, wird aber dann nach ein paar Tagen mit Fußfessel wieder freigelassen. Dann kommt dieser Auslieferungsersuchen aus Schweden von einer Staatsanwältin, der eigentlich gar nicht tauglich ist, ja, der wird aber trotzdem in England 3 Jahre lang oder 2 Jahre lang verhandelt und dann flüchtet er sich in die Botschaft.
Also er bietet an, nach Schweden zu fahren, um sich zu stellen, aber unter der Bedingung, dass die einen...
Sagen, wir liefern dich nicht nach Amerika.
Das wollen die nicht und sagen, das ist eine Falle, das merkt er schon.
Das ist eine Falle, merkt er sofort. Dann bietet er an, hallo, ich bin jetzt hier in der Botschaft von Ecuador, kommt doch bitte vorbei. Ja. Ich bin bereit auszusagen.
Aber?
Es kommt keiner. Ja,
über also, Jahre kommt keiner.
Über Jahre kommt keiner. Dann irgendwann 2017, glaube ich, ist jemand gekommen. Und dann hat Schweden das Verfahren auch endgültig eingestellt. Nicht endgültig, hat es eingestellt. Und jetzt, nachdem er dann im April aus der Botschaft geschleppt und wieder in Haft genommen worden ist, wurde es wieder aufgenommen. Und dann haben die Schweden aber gesagt, okay, jetzt reicht es nicht, wenn irgendeine Staatsanwältin da das wieder und irgendeine bekannte Anwältin, die diese Anna vertritt, die hat dann auch gleich wieder Alarm gemacht. Und dann ging ja bis vor kurzem durch die Presse, oh, er könnte auch nach Schweden ausgeliefert werden. Aber jetzt ist es von einem Gericht entschieden worden, nein. Also sprich, jetzt steht nur noch der US-Auslieferungsbescheid, aber diese ganze Schweden-Nummer, die jetzt sozusagen zum ersten Mal überhaupt bei einem Richter gelandet ist in Schweden, der sich das angeguckt hat und sagt, sag mal, dafür doch kein Haftbefehl bitte, die war vom ersten Tag an eine Farce und eine Falle eben, ihn zu kriegen und welche Strippen oder wer da Strippen gezogen hat oder Druck ausgeübt hat.
Ob hier Honigfallen, sagt man ja gerne dazu.
Die Honigfalle, Honeytrap, ich will jetzt den beiden Mädels nicht unterstellen, dass sie von der CIA und so weiter ja engagiert waren, das zu tun. Es war, glaube ich, zu Beginn wirklich das Groupie-Rockstar-Ding. Aber alles, was dann nach dieser Anzeige und die sofort in der Boulevardpresse landet, alles, was danach gekommen ist, hat mit juristischem Verfahren nichts zu tun. Das ist ein politisches Verfahren, was gegen Assange mit allen legalen und illegalen Mitteln geführt wird. Und was dann dazu geführt hat, dass er sich in die Botschaft flüchten musste. Und als jetzt dann der Menschenrechtsbeauftragte, Folterexperte der UN bei ihm war und sagt, dieser Mann wird seit Jahren unrechtmäßig und auf inhumane Art verfolgt und sogar gefoltert, psychologisch, dann sagt der britische Außenminister doch frech, ja, der soll sich hier mal nicht mit aufrührerischen Anschuldigungen in unsere juristischen Verfahren. Also, ich habe geschrieben, ja, die Briten sollen sich dann mit dem Brexit auch gleich aus allen internationalen Menschenrechtsvereinbarungen verabschieden. Weil wenn noch nicht mal ein UN-Beauftragter, der ein Gutachten macht mit zwei Ärzten, wenn der dann wegen aufrührerischer Anschuldigungen abgemeiert wird, wo sind wir denn?
Das, glaube ich, ist die Frage, kann man sich selber beantworten. Aber ich möchte nochmal auf diese Situation kommen. Jetzt durch die Verhaftung 11. April 2019 haben wir auch einen rein äußerlich sehr angeschlagenen, verwahrlosten, hätte man fast sagen können, Julian Assange, konnte man dort sehen. Was ich auch recherchiert habe, ist, man hat vorher ihm ein paar Tage keine Rasierklingen mehr zukommen lassen, damit er so einen Bart bekommt, damit er eben nicht einigermaßen gepflegt ist. Also man hat wirklich alle Register gezogen, um in der Öffentlichkeit einen Mann raus, der möglichst einen wirren Eindruck macht. Also ja. Einer der wichtigsten Journalisten sollte einen wirren Eindruck machen. Aber ich möchte noch mal möchte genau auf diesen Punkt kommen. Er war ja dann über viele Jahre, muss man sagen, quasi weg von der Bildfläche, aber so ist er auf dem Balkon noch erschienen. Aber Wie lebte er denn eigentlich in Ecuador in der Botschaft? Wie muss man sich das vorstellen? Hatte er eine Suite und Hauspersonal? Wie lief
der
das?
Er hatte ein Zimmer von knapp 20 Quadratmeter und dann wurde noch eine Notdusche da irgendwie eingebaut nebenan, damit er irgendwie sich mal waschen kann. Und er hatte eine Katze und er konnte ja, und das war vor der... bevor der neue ecuadorianische Präsident, der vom Jahr da rangekommen ist und der ihn jetzt dann da
verkauft hat.
Verraten und verkauft hat, ja. Bevor der rankam, hatte Assange auch eben noch Medienzugang. Er konnte Fernsehen,
er hatte Internet
und konnte noch kommunizieren. Und seit einem Jahr schon, also ein Jahr bevor er dann da verschleppt wurde, hatte man ihn komplett isoliert, hatte Störsender eingebaut, dass er auch nicht auf dem Handy fotografieren telefonieren kann. Und so weiter und so weiter, also ihn da schon sozusagen in Isolation quasi.
Das war einzelhaft, das muss man klar sagen. In der englischen Hauptstadt sitzt ein Mann in 20 Quadratmetern über Jahre und hat keinen Kontakt mehr zur Außenwelt.
So.
Das wird vom Westen aber alles gewusst und das schaut man zu.
Ich
sag mal, wenn das unser Freund Putin getan hätte.
Oh. Ja, wir sehen ja jetzt gerade dieser russische Journalist, der da irgendwie Blogger oder so, der da erwischt worden ist. Das war auch so, ja, und da hat man Drogen gefunden bei ihm. Oh, die sind ihm bestimmt nur und er hat jetzt Hausarrest, ja. Hausarrest hätte Julian auch gerne gehabt, ja, sozusagen. Also, das ist eine Riesensauerei, die da von Anfang an gelaufen ist und dass er dann jetzt von dem neuen ecuadorianischen Präsidenten verkauft wurde.
Ist ein Kredit in Aussicht gestellt worden?
Nee, im Gegenteil, der Kredit, der war abgelehnt worden vom IWF, weil Ecuador pleite ist, ja, und dann ist da im März oder so John Bolton, und auch der Außenminister
Unsicherheitsberater.
Ist da gewesen und hat gesagt, hör zu, also der Kredit, der ist zwar jetzt abgelehnt, weil ihr ja nicht die Kriterien bla 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 erfüllt, aber da können wir was machen, aber im Gegenzug wollen wir Assange. Und so ist es gelaufen. Jetzt hat Ecuador wieder einen Kredit vom Währungsfonds für
4,2 Milliarden.
4,2 Milliarden. Und
Zack, wird gekündigt und
Assange deshalb wurde Assange da verschleppt. Und es kommt noch strafverschärfend hinzu für die Ecuadorianer. Man hat seine gesamten Aufzeichnungen aus dem Zimmer, in dem er so lange gefangen war, die hat man zur Verfügung gestellt, jetzt nicht dem britischen Gericht, was ja vielleicht noch Sinn machen würde, sondern den Amerikanern. Ja, also es ist ein übler Deal, ja, es ist auch, ja, das ist auch illegal, ja, was gehen irgendwelche Amerikaner oder auch was gehen irgendwelche Richter private Aufzeichnungen von einem Angeklagten an? Die haben nichts mit dem Fall unbedingt zu tun, ja. Und Ecuador stellt aber diese privaten Dinge, die ihm gehören, nicht ihm zu oder nimmt sie in Verwahrung oder gibt sie in Verwahrung, sondern lässt einen amerikanischen Staatsanwalt in die Zimmer rein, das Zeug mitnehmen, ohne Beisein eines Rechtsvertreters von Assange.
Herr Bröckers, das ist doch, man muss sagen, das ist doch erbärmlich.
Das ist Bananenrepublik, das ist erbärmlich, das hat mit Rechtsstaatlichkeit und auch mit Demokratie und mit Menschenrechten, das hat damit nichts mehr zu tun. Und es ist ein Skandal, dass in unseren Großmedien das so ein Thema am Rande ist und Assange als irgendwie so ein schräger Freak, der Frauen vergewaltigt und Trump-Fan und Putin-Versteher ist. Ja, so in der Liga ja, spielt das.
Schmuddelkind, ja.
Und es wird gar nicht deutlich gemacht, dass WikiLeaks, ich habe es irgendwo in einer Formulierung gebraucht, dass WikiLeaks Aufklärung 2.0 ist, ja, also dass das wirklich eine neue Form und eine neue Art des Journalismus ist, die eben Demokratie wiederherstellen kann, weil Demokratie bedeutet, der Souverän ist das Volk, die Regierenden haben die Macht nur geliehen und sie sind rechenschaftspflichtig. Sie müssen dem Volk, der Bevölkerung, den Wählern alles berichten, was sie tun.
Also eigentlich sollte es, das wäre ja ein Wunsch, sollte es in jedem Staat, der sie als Demokratie bezeichnet, einen staatlich organisierten WikiLeaks geben.
Genau.
Wo man sagt, hier ist Budget, wir wollen gar nicht wissen, wie ihr das macht. Euer Job ist, uns dabei zu erwischen, wie wir uns nicht ans Gesetz halten. Das wäre eine Demokratie.
Das wäre also eine sehr radikale Form von echter Demokratie. Okay, jetzt, ich ventiliere das auch kurz an der Stelle. Es gibt Staatsgeheimnisse. Und die werden wir ja auch nicht so schnell aus der Welt schaffen. Ja?
Ich sag nur NSU-Akten.
Ja.
125 Jahre unter Verschluss.
Ja, so. Und jetzt wird da in Hessen irgendein Politiker vermutlich von einem aus diesem Umfeld umgelegt.
Ja,
ja aber nachgucken, was der jetzt, das können wir Journalisten jetzt nicht recherchieren. Hat der Vogel eigentlich mit diesem ganzen NSU-Komplex, was hat er denn da zu tun? Was hat denn unser Verfassungsschutz da zu tun?
Das könnte WikiLeaks, wenn er einen Whistleblower Inside hätte, veröffentlichen. Damit mal wissen, wer da eigentlich geschützt wird.
Genau. So, also Staatsgeheimnisse, ich habe die Zahl, nenne ich glaube ich nicht, aber seit 9/11, seit dem 11. September 2001, hat sich in den USA die Anzahl der als klassifiziert, secret oder top secret eingestuften Dokumente, also vervielfacht. Das, sprich, die Herrschenden, die Regierenden
wollen nicht, dass man ihnen in die
Karten guckt. Betreiben eine immer größere Geheimhaltung. Es wird also immer mehr an Material. 90% von dem Zeug, was Sie da klassifizieren, ist vollkommen belanglos wahrscheinlich, ja. Aber es wird immer mehr erstmal, ja, nee, da wollen wir nicht, dass das an die Öffentlichkeit
kommt. Während parallel dazu
der Bürger immer gläserner wird. Ja. Immer mehr, also jetzt dann demnächst auch mit Facebook-Geld und mit all dem Zeug.
Amazon-to-go-Kameras, die einen die Gesicht erfassen.
Also genau diese sozusagen, dieser Antagonismus, ja, zwischen einem Bürger, der immer stärker durchleuchtet wird, der überhaupt kein Recht mehr auf Anonymität, auf Privatheit und all das hat.
Sonst ist er nämlich ein Terrorist.
und mächtigen Regierenden, die immer mehr von ihrem Tun verbergen. Und genau in diese Lücke ist WikiLeaks gestoßen. Das war, ne, und sagt, hallo, hier sind wir. Bitte, wenn ihr Ungereimtheiten in euren Behörden, im Militär, in eurem Konzern, bitte liefert eure Dokumente, wir decken es auf.
Herr Volkes, das ist super, dass Sie das jetzt mal ansprechen, weil das muss man vielleicht auch nochmal ausarbeiten. Diejenigen, die... Deswegen gibt es noch für mich so eine Art von Hoffnung. Diejenigen, die WikiLeaks mit den entsprechenden Dokumenten versorgt haben, sind aus den Behörden, sind aus dem Staatsapparat. Auch ein Snowden war ja ein guter Staatsbürger, bis er gemerkt hat, huch, das, was da passiert, ist vollkommen unamerikanisch. Das bricht das Gesetz. Und wenn ich ein guter Amerikaner bin, muss ich sagen, was passiert denn da mit meinem Amerika? Also genau. Diese ganzen Quellen sind Menschen, die gesagt haben, die das noch verstanden haben. Die sagen, mache ich nicht. Ich möchte nicht an dem Orwell-Staat auffahren. Mache ich nicht.
Ja, genau. Und was wir eben brauchen, oder wie eben so sozusagen eher ironisch, wir brauchen eigentlich ein staatlich organisiertes WikiLeaks, wenn wir wirklich transparente Demokratie herstellen wollen. Dass es in demokratischen Staaten wie in unserem oder in Amerika eben auch Geheimdienste gibt, die bestimmte Dinge eben nicht öffentlich tun, ist eigentlich ein Paradox. Demokratie und Geheimdienst beißen sich.
Aber ich möchte hier mal einsteigen. Natürlich, ich habe insofern Verständnis, wenn ein Geheimdienst gerade recherchiert, wie ein Verbrechen gegen den Staat gegangen werden soll, dann ist es wie die Polizei, die eine laufende Ermittlung nicht sagt, bei den Tätern sagt, wir recherchieren gerade gegen euch.
Ja.
So kann ich das gerade noch... Da gibt es eine Grauzone.
Die muss es auch geben. Ja. Und dieses demokratische Kontrollgremium, das ist im Parlament, wo jede Woche oder alle 14 Tage die Geheimdienstchefs hier der deutschen Dienste antanzen müssen.
Hinter verschlossenen Türen.
Und okay, das macht ja auch noch Sinn, dass man das nicht sozusagen in die Zeitung schreibt, was man gerade aktuell macht. Aber da sitzen dann eben vertrauenswürdige Bundestagsabgeordnete in diesem Ausschuss, hören sich das an und müssen über... Und mir hat ein Mitglied, ehemaliges Mitglied dieses... Also du, das ist eine Märchenstunde. Und ich hatte irgendwann mal Magenbeschwerden und die Sitzung fing an und es wurden der Tagesordnung, 7 Tagesordnungspunkte, heute werden wir verlesen und ich musste dringend auf die Toilette und musste nochmal raus und kam dann 5 Minuten später von der Toilette zurück, da waren schon 6 Punkte abgenickt. Also es ist eine Märchenstunde, die Chefs der Dienste erzählen irgendwelche Geschichten.
Und die meisten Politiker sind total überfordert, weil sie gar nicht verstehen.
Und verstehen gar nicht. Und dann muss man eigentlich nur Terror oder Sicherheit drüber schreiben. Ja, dann geht es durch. Also das ist ein grundsätzliches Dilemma zwischen sozusagen Transparentgebot der Demokratie und Geheimhaltungsgebot der Dienste, was nur sehr, sehr, sehr unbefriedigend lösbar ist. Und umso wichtiger ist eben eine Instanz, die es Whistleblowern, etwa auch aus den Geheimdiensten. Es sind ja auch in USA etliche CIA-Leute, das ganze Waterboarding da und die ganzen Foltermethoden, das ging ihm zu weit und er hat dann das öffentlich gemacht.
Und natürlich Daniel Ellsberg, ich meine Rand Corporation war so CIA Think Tank und hat dann gesagt, ey, was hier passiert und hat das ja dann auch veröffentlicht. Das ist dasselbe in grün.
Ja, also solche Leute, die sozusagen noch ein moralisches Empfinden und ein Gewissen haben, die dann in den Institutionen verschwinden. Und, ne, ich habe das eine schöne Zitat von Snowden, der irgendwo sagt, wenn ich an meinem Arbeitsplatz saß und einen Namen hatte, ich konnte quasi bis hin hoch zum Präsidenten.
Ja, jeden Richter
absaugen. Ja, Richter, hohe Verfassungsrichter, Polizisten, alles. Ja, also und dann sagt er, das kann doch nicht sein. Das hat doch, wo kommen wir dann hin? Ja, und
das ist ja jenseits von Orwell längst.
Orwell war insofern naiv oder hat noch gar nicht weit genug geschaut, weil er ja noch den Staat angenommen hat als den Big Brother. Jetzt ist ja der Big Brother viel mehr als der Staat. Es sind Konglomerate von Konzernen, von privaten Söldnerarmeen, von riesigen Medienhäusern. Ja,
also der militärisch-industrielle
Medienkomplex. Der ist Big Brother. Ja.
So muss man auch die NSA-Affäre sehen. Die NSA-Affäre mit abhörenden Kanzlern ist im Grunde eigentlich nur Beschaffung von Informationen, um zu erpressen.
Ja, klar.
Das habe ich auch nicht verstanden, dass das nie in der Öffentlichkeit so gesehen wird. Das ist ein Instrument. Ich weiß, jeder hat Privatsphäre und ich kann jeden erpressen jetzt. Das heißt, wenn der nicht nach meiner Pfeife tanzt, meine politische Entscheidung schreibt oder hier diesen Flughafen genehmigt oder das Bankhaus klar macht.
Dann schicke ich mal einen vorbei und sage,
wissen Sie, was über Sie haben?
Ich habe da so ein paar Unterlagen über Ihr Konto in Liechtenstein oder über die Pornos, die Sie da und da gekauft haben oder sowas.
Ich kaufe meine Pornos nur in Liechtenstein.
Ja. Ja, weißt du so, also das ist die klassisch, also berühmt, berüchtigt, da für diese Methoden Politik zu machen, ist Edgar J. Hoover. Ja. Der war 40 Jahre Boss vom FBI und hat über jeden Prominenten, Politiker, aber auch Unterhaltungskünstler, Musiker, die hat er bespitzelt.
Selbst und war aber eigentlich eher James Edna Hoover.
James,
das
ja,
war das
ja,
Verrückte ja. bei der anderen. Hat er Homosexuelle gejagt, obwohl er selbst Homosexuelle
war? Selbst,
das,
ja.
ist der, das ist der Wahnsinn, der noch dazukommt.
Ja, ja, als der neue FBI-Chef mal unter Bill Clinton damals installiert wurde, machte der Clinton auch den Witz, ja, es ist ja schwierig für einen, der diesen Job als FBI-Chef annimmt, in die Pumps von J. Edgar Hoover zu kommen. Ja, ja. Also, wie gesagt, aber der Typ hat über alles und jeden hat er bespitzelt und hat Dossiers angelegt. Und wenn einer irgendwie querschoss, dann konnte man den unter Druck setzen. Und nichts anderes ist das, was die NSA tut, bis hin zum Handy von Merkel. Und wenn dann einer aus der Reihe tanzt oder nicht richtig spurt, ja, dann kriegt der mal erstmal nur einen dezenten Hinweis. Diese Dossiers und diese privaten Dinge, die da über Leute gesammelt und gespeichert sind, die sollen nicht veröffentlicht werden. Aber die sind natürlich ein massives Druckmittel.
Falls
der mal aus der Reihe tanzt oder falls wir den Jepsen mal richtig dran kriegen müssen, ja, so. Dann haben wir was in der Hand. Und falls wir irgendeinen Staatssekretär oder Bundestagsabgeordneten oder auch irgendeinen Konzernchef, der aus der Reihe tanzt, ja, Alfred Herrhausen,
wir haben was.
Ja, wir haben was gegen den, ja, und wenn wir...
Und wir sorgen auch dafür, das, was wir haben, wir bestimmen, wie es dargestellt wird, weil wir eben...
Das Narrativ kontrollieren sozusagen.
Genau, ja. Wir können das alles, wer hat sich mit dem getroffen, dann sagt, aha, und dann den Rest lassen wir weg.
So, und dann den Rest machen unsere Kolleginnen und Kollegen in den
Wikipedia.
Und so weiter und so weiter, genau. Also so läuft's. Und dagegen steht das ganze Prinzip von WikiLeaks, zu sagen, nein, wir redigieren hier nichts, wir entscheiden, wir überprüfen nur die Echtheit. Mhm. Und wenn die Dokumente echt sind, dann werden sie von uns publiziert. Und dann obliegt es allen anderen, ja, den Bürgern auf der einen Seite und auch den Behörden und so, dagegen oder damit was anzustellen. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die dann noch die Verfolgung dieser korrupten Typen einleiten können oder sonst wie. Mhm. Also, das ist das Prinzip. Und deshalb sehe ich Assange und sehe auch Chelsea Manning und sehe auch Edward Snowden in der eher klassischen Tradition der Aufklärung. Mhm. Und sehe sie eigentlich, weil sie sind,
es sind
Radikale, ja. Sehe sie in der Tradition von Georg Büchner, Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Mhm. Sie garantieren dem Whistleblower, der in der Hütte wohnt, der aber beim Militär oder beim Staat oder in Konzernen arbeitet, dem garantieren sie Frieden. Er kann Dokumente publizieren über die Ungereimtheiten in seinem Betrieb oder in seinem Laden, ohne was zu riskieren. Und Krieg den Palästen? Ja, hallo, ihr Palastbewohner, ja, ihr Generäle, ihr Regierungschefs und ihr korrupten Ratten. Hier, wir publizieren, was ihr treibt. So, und das ist das revolutionäre Prinzip, mit technischen Möglichkeiten jetzt realisiert durch WikiLeaks. Und das ist das radikale Prinzip. Und es ist im höchsten Maße demokratisch. Und deshalb müssen wir alle, denen noch irgendwie ein Hauch an Pressefreiheit, an Demokratie liegt, müssen Julian Assange verteidigen. Selbst wenn einem die Visage nicht gefällt oder selbst wenn man immer noch glaubt an diese 29 Beschmierungen, ja, die Caitlin Johnstone da schön und sauber widerlegt. Ja, ja.
Dass seine Katze schlecht behandelt hat.
Ja, er hat Scheiße an die Wand geschmiert. Also all dieser Dreck, ja. Den soll man wegen mir weiter glauben, aber trotzdem muss man sagen, hallo, es ist völlig egal. Es ist völlig egal, um welche Person es hier sich handelt. Und selbst wenn er wirklich Frauen vergewaltigt hätte, das ist auch egal, weil hier geht es ums Prinzip, hier geht es ums Grundsätzliche und das müssen wir verteidigen.
Das Grundsätzliche ist, wenn jemand eine Straftat begangen hat, also Frauen vergewaltigt, eine Frau vergewaltigt, dann muss ihm das nachgewiesen werden, da gehört der hinterschlossene Riegel, um das mal klar zu sagen.
So, ne? Klar,
das soll logisch, ja gar nicht logisch. So, aber wenn das nicht bewiesen werden kann, in dubio pro reo heißt es im Rechtsstaat, aber wenn man eigentlich nur so etwas aufbaut, um ihn hinterschlossenen Riegel zu bringen, weil man da eine eigentliche Tätigkeit als freien Verleger, und dann muss man sehen, wie das eben hier benutzt wird. Und das wird ja in der Presse auch, die Presse lässt sich ja auch benutzen. Ich möchte aber nochmal zu einem Punkt kommen, nämlich die President Executive Order 13526. Danach ist es ja sogar, ist ein Staatsbürger sogar verpflichtet, ja, und ein Beamter auch verpflichtet, dass wenn er eben sieht, dass in der Regierung Vergehen begangen werden, dass er die publiziert. Also die Quellen, die das getan haben, die hätten sich strafbar gemacht, wenn sie es nicht getan haben.
Genau. Also wie gesagt, das macht so klar, was wir denn eben auch hier bei uns und in Amerika auch dringend brauchen und was eigentlich dringend in der Politik und dann auch sozusagen in der Legislative und in der Judikative diskutiert werden muss. Wie können wir Whistleblower wirklich schützen? Ja, Assange hat da sozusagen die Latte sehr hoch gelegt. Keiner seiner Leute, und es sind ganz, ganz, ganz viele, die da gepostet haben oder ihre Sachen hinterlegt haben, ist irgendwie bekannt geworden oder an die Öffentlichkeit gebracht worden durch WikiLeaks oder so.
Es ist auch jetzt kein so neues Prinzip. Ich meine, unser Rechtsstaat, also der Reststaat, nenne ich ihn mal, wendet etwas Ähnliches an, wenn irgendjemand bei der Mafia als Whistleblower agieren möchte, dann gibt es ein Zeugenschutzprogramm, wenn das dann kommt.
Genau.
Das ist genau dasselbe, damit man überhaupt aufklären kann, hat so, man dann jemanden. Und wenn die Mafia dann sagt, den jagen wir, dann ist man von dieser Reaktion nicht verwundert.
Genau.
Aber man schützt ihn natürlich.
So, genau. Und so ein Whistleblower-Schutzprogramm oder auch, ja, das sind ja auch Zeugen, sie haben also Verbrechen beobachtet, dokumentieren die, das braucht es ganz dringend. Und deshalb ist jetzt die eher beiläufig geäußerte Idee, wir brauchen sozusagen ein öffentlich-rechtliches WikiLeaks. Mhm. Ja.
Da können wir hier mal ein Crowdfunding starten. Wäre doch gar keine so schlechte Idee.
Gar nicht so schlecht.
Ich möchte auf den Plan kommen, den die amerikanische Justiz verfolgt. Ich sag mal Eastern District of Virginia. Was ist denn da jetzt? Was ist das? Was soll da passieren konkret?
Naja, da ist ja jetzt erstmal Chelsea Manning auch soll da ja aussagen, obwohl sie längst begnadigt ist. Soll ihn belasten. Sie ist ja noch die nächsten Tage in Beugehaft. Das ist jetzt schon die zweite. Und Chelsea Manning hat ein großartiges Statement da vor einigen Wochen publiziert. Sie wird sich nicht beugen. Sie soll vor einer Grand Jury geheim aussagen, weiß aber gar nicht warum. Es wird ihr auch gar nichts vorgeworfen. Sie soll Aussagen machen. Und worum es geht? Es geht darum, dass das Gericht in Virginia sie jetzt quasi präparieren will als Zeugin gegen Assange.
Und sie Chelsea soll ihn belasten.
Sagt, ja, belasten. Und Chelsea Manning sagt, hallo, ihr habt mich ja schon 3 Jahre, ich habe alles ausgesagt, was dazu zu sagen ist und mehr brauche ich auch nicht zu sagen und mehr habe ich nicht zu sagen. Und jetzt hört auf, von mir Dinge zu verlangen, dass ich ihn ans Messer liefern soll, weil sie haben ja nichts gegen ihn wirklich. Sie haben diese 17 Anklagepunkte, die betreffen Journalismus, die betreffen Verlage, das ist kein Verbrechen.
Um es nochmal klar zu sagen, also Julian Assange wird in Wahrheit wegen Journalismus angeklagt.
Er wird als Spion angeklagt, obwohl er ein Journalist ist. Ja,
weil der CIA-Chef gesagt hat, er ist ein Auslandsgeheimdienst.
Er ist ein feindlicher Geheimdienst. Ja. Er ist aber kein Geheimdienst. Er hat sich selbst mal WikiLeaks Geheimdienst des Volkes genannt. Er ist aber genau das war natürlich ironisch, das Gegenteil eines Geheimdienstes.
Weil er nicht geheim
alles hält. Publiziert, was er erhält, und es nicht sozusagen heimlich weiter nutzt. Mhm. Und deswegen ist dieser Court da in Virginia
Der im Geheimen wieder tagt.
Ein geheimer Kauz ist auch kein, also normalerweise sind Gerichtsverhandlungen öffentlich, ja, so. Und ja, Chelsea Manning, in eine öffentliche Verhandlung würde Chelsea Manning wahrscheinlich hingehen. Und würde sagen, Leute, guckt nach in den Akten, ich habe alles erzählt, ich habe nichts mehr zu sagen. Und wenn ihr Fragen habt, guckt in die Akten, ich habe alle Fragen beantwortet. Viel mehr als ich, und so weiter. Also sie versuchen da jetzt eine Belastungszeugin zu konstruieren, wegen diesem einen von 18 Anklagepunkten, dass Julian ihr geholfen haben soll, da ein Passwort und so weiter.
Also, hat vor diesem Gericht jemals ein Angeklagter gewonnen?
Nein, hat noch nie. Noch nie wurde jemand freigesprochen, der wird ein Whistleblower nach dem anderen verknackt. Ja? Aber das sind alles Whistleblower und keine Publizisten, Journalisten. Das ist ja, haben wir eben schon festgestellt, ein Unterschied, ob ich in der Behörde bin und da auch Verschwiegenheit versprochen habe und dann Akten weitergebe. Ja, dann mache ich mich gegen dieses Verschwiegenheitsvertrag, übertrete ich den. Dann bin ich auch strafrechtlich möglicherweise zu belangen.
Auch wenn ich zeigen kann, dass was ich weitergegeben habe, Verbrechen beweist. Dann wird genau. Eben nach,
ja, dann,
Ermessen entschieden.
Dann sind mildernde Umstände sozusagen angesagt und nach Ermessen entschieden. Und wenn der Wert sozusagen für die Öffentlichkeit überwiegt, dann bleibe ich auch straffrei. Deshalb hat ja Obama auch den Manning oder die Manning entlassen, ja, und begnadigt. Mhm. Die 35 Jahre Gefängnis hatte und dann nach 7 Jahren oder 6 Jahren rauskam. Mhm.
Ich glaube, wir können zusammenfassen hier zu Ende des Gesprächs. Es geht letztendlich darum, dass Imperium oder Imperien, ja, es war immer schon so. Also das jeweils herrschende Imperium kann keine Widersacher gebrauchen, die zeigen, der Kaiser ist nackt. Das ist mit der Bibelübersetzung dasselbe und das ist jetzt auch hier dasselbe. Weil das gefährdet das Machtsystem, die Pyramide. Dieses Machtsystem funktioniert nur, wenn es möglichst etwas nicht gibt, Transparenz.
Genau. Und Assange, wie eben schon gesagt, ganz gleich, was man von ihm als Person halten mag, ist hier nur in zweiter Linie wichtig. Man muss natürlich jetzt dafür sorgen, der liegt auf der Krankenstation, der hat 9 Kilo abgenommen, der hat unmögliche Haftbedingungen da in diesem Gefängnis höchstwahrscheinlich. Er soll sich jetzt auf das Verfahren vorbereiten, was im kommenden Februar erst beginnt. Ja, die erste Verhandlung ist für Februar 2020 angesetzt, ja, weil sich sowohl das Gericht als auch die Verteidigung als auch vor allen Dingen der Angeklagte selber, und sorry, das kann nicht in einem Isolationsknast passieren, wo er 23,5 Stunden am Tag allein in der Zelle sitzt, ohne Fernsehen, Radio, Computer, irgendwas.
Da soll er sich vorbereiten, während die anderen über
einen... Da soll er sich, der einer der größten Computer-Internet-Aktivisten aller Zeiten, soll sich ohne Computer und ohne Internet vorbereiten auf seine Verteidigung, das geht nicht. Also ich habe geschrieben da im Buch, der muss sozusagen sofort freigelassen werden, erstmal in ein Krankenhaus seiner Wahl, das da in einem Militärkrankenhaus in diesem Belmarsch-Gefängnis, ja, wo die Novichok-Experten von MI6 oder MI5
das Essen zusammenrühren.
Da hätte ich auch nicht so unbedingt, könnte ich mich nicht so richtig entspannen sozusagen. Mhm. Und der muss jetzt erstmal gesund werden. Der hat 9 Kilo abgenommen, der wurde 7 Jahre in dieser unwürdigen, er hat keine Sonne gesehen und gar nichts, ja. Er wird nicht weglaufen, man kann ihm ja wieder eine Fußfessel geben oder sowas, wie er schon mal hatte. Er soll erstmal gesund werden jetzt und dann muss er sich anständig vorbereiten können auf die Vorwürfe, die ihm da gemacht werden. Im Prinzip und sein Grundsatz ist der, und das haben wir jetzt hier an mehreren Punkten auch schon klar gemacht, ich bin Journalist, ich bin Publizist, ich bin Verleger. Ich habe Dinge veröffentlicht, ich habe keine Dinge gestohlen, ich habe auch nicht betrogen, ich habe auch keine Fälschungen veröffentlicht, sondern ich habe Verbrechen
öffentlich
gemacht und publiziert. Und ich bin kein Verbrecher.
Das heißt, ich habe meinen Beruf ausgeübt. Das ist mein Job als Pressevertreter.
Genau
das ist es. Ja.
Genau. Und wenn ihr mich jetzt, und das ist eben das schöne Snowden-Zitat, was wir auch hinten drauf haben, wenn das Aufdecken von Verbrechen als Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von Verbrechern regiert. Dann haben wir keinen Rechtsstaat mehr. Dann haben wir keine Demokratie mehr, sondern dann muss jeder, wenn dieses Urteil, wenn diese Auslieferung erfolgt und er danach verurteilt wird und dann Gott weiß wo, möglicherweise in Guantanamo landet, er hat das Handbuch für Guantanamo publiziert. Also die Anweisung, die Wächter dort kriegen. Und er hat auch, WikiLeaks hat auch publiziert, dass da Leute vom Roten Kreuz, was das manchmal besichtigt hat, irgendwie zurückgehalten wurden, weil die sollten nicht sehen, dass da auch 14-Jährige und so weiter und so weiter. Also, dass er in so einem Knast landet, die Gefahr ist ganz, ganz groß, wenn er nach Amerika kommt. Und deswegen muss alles dafür getan werden. Und deshalb muss unsere Regierung, wenn sie noch irgendwie ein Rest von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie irgendwie hier hochhalten will, dann muss sie sich für Assange einsetzen. Selbst wenn es ihr nicht passt und selbst wenn ihr seine Nase nicht gefällt.
Deshalb das Gesicht zu wahren, auch als Argument, wenn man wieder mal auf die Chinesen oder die Russen oder die Iraner zeigt. Sag, guck mal, so, wir haben sogar einen, den wir wirklich nicht leiden können.
Wie geht Putin oder wie geht Kim in Nordkorea oder sonst wer ja da mit irgendwelchen Dissidenten um? Ja, wir gehen mit diesem Dissidenten unmenschlicher und inhumaner um seit vielen, vielen Jahren, wie viele dieser sogenannten autoritären Regime. Wir gehen, wie der UN-Kommissar festgestellt hat, ja, und in einem wirklich, ich kann nur empfehlen, das nachzulesen, ja, was er da sagt. Und ich dachte, guck mal, hier, das ist jetzt kein Assange-Fan und WikiLeaks-Verehrer, sondern ein neutraler Beobachter, der auch noch sagt, in einem Interview, man kann sich das auch auf YouTube noch anschauen, sagt er, ja, am Anfang, als ich angesprochen wurde von den Rechtsanwälten von Assange, hallo, Sie müssen doch mal gucken, der ist da in einem Zimmer seit Jahren und kommt nicht an die frische Luft und hat keine vernünftige ärztliche Versorgung, der konnte noch nicht mal raus zum Röntgen, weil er dann jeden Moment befürchten musste, da müssen Sie, und dann sagte der Nils Melzer, ja, ich habe am Anfang gedacht, ach nee, da mache ich mal lieber nichts, weil ich auch die ganzen Verleumdungen und das im Kopf hatte, ja, der ist doch da und das ist doch so einer. Und erst als ich angefangen habe, sagt er dann unter die Oberfläche, nur mal kurz zu gucken, nur mal kurz die Decke hochzunehmen, da habe ich gesehen, welches Unrecht seit Jahren an Julian Assange begangen wird von einem Kollektiv von Nationen in einer konzertierten Aktion mit Hintergrund natürlich der Vereinigten Staaten.
Herr Bröckers, ich glaube, das ist eben auch ein Lackmustest. Vor allem, ich erwarte von Regierung und von Geheimdiensten wenig, aber ich auch von der Zivilgesellschaft, der sogenannten Zivilgesellschaft, erwarte ich nicht so viel. Auch die Friedensbewegung, ich weiß nicht, ob sie so aktiv ist, aber ob sie noch so gibt, ob sie nicht stark unterwandert ist. Aber von meiner Branche kann ich doch erwarten, zu erkennen, dass man auf die Branche schießt.
Na klar.
Man schießt, danach ist Journalismus, also richtiger Journalismus, nicht mehr nötig, möglich und auch dann nicht mehr nötig, würde ich mal sagen. Vielleicht noch am Ende zwei Fragen. Wo ist Reporter ohne Grenzen und wo ist
Amnesty International,
wenn man sie mal braucht?
Ja, ja, nicht vorhanden. Und deshalb sind eben auch, ist sozusagen unsere Branche, blamiert sich gerade bis auf die Socken mit der Ignoranz, die sie diesen
der eigenen Fall Geschäftsgrundlage.
Die sie diesem Fall und der eigenen Geschäftsgrundlage hier zuteil werden lassen. Also es hat jetzt gerade gestern ein Journalistenverband in den USA eben auch mal auf den Tisch gehauen, zumindest so, und eine Erklärung herausgegeben. Und es muss eigentlich hier auch dringend passieren. Ja? Und es muss, und ich hoffe, dass wir mit dem Büchlein hier ein paar Leute, die ja bisher den Fall vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten, klar machen können, auch Kollegen, Journalistinnen und Journalisten klar machen können, um was es hier geht. Es geht wirklich, ja, jetzt vielleicht pathetisch, um ihre Existenz als Journalisten. Weil wenn das hier durchgeht, ja, dann kann niemand mehr irgendetwas über die Vereinigten Staaten veröffentlichen, was irgendeiner Regierungsbehörde da nicht passt, ohne Gefahr zu laufen, morgen verhaftet zu werden.
Aber das gilt auch für die zukünftigen Imperium. Das werden sich andere Länder dann auch rausnehmen.
Naja, logisch.
Sagen, ja. Warum sollten dann Chinesen, Iraner, wer auch immer, Russen, warum sollten sie sagen, das machen wir jetzt auch? Ja. Jeder, der etwas publiziert, was wir finden, was uns nicht gefällt, was schadet, dann ist es ein Spion, wegverhaften. Ja,
ne? So, wenn dann Russland dazu überginge, alle, die hier schlecht über Putin geschrieben haben, ja. mit Red Notice, die könnten in kein Land mehr fahren, da kommt zuerst mal die Handschelle, ja, und sagen, hier, sie haben hier das und das und das behauptet, das ist unwahr und das hat also Menschen in Gefahr gebracht, wir erwarten jetzt, dass sie sich unserem Gericht stellen, das ist grotesk und deswegen muss man wirklich, das ist ein Präzedenzfall, es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein Journalist als Spion angeklagt wird.
Also nochmal, in den Vereinigten Staaten seit Bestehen hat es das noch nie gegeben, ein Journalist wegen Spionage angeklagt hat. Der ist der erste Fall. Und er ist nicht mal ein Amerikaner.
Ja, er ist kein Amerikaner. Dieses Gesetz wurde mal im Ersten Weltkrieg erlassen, wurde ein paar Mal aktualisiert, verändert. Es wurde noch nie ein Journalist nach diesem Espionageakt angeklagt. Mhm. Und das soll jetzt hier exerziert werden. Es soll ein Exempel statuiert werden, was natürlich den Warnfinger, die Alarmglocke für alle Journalisten, egal wo sie stecken auf der Welt, ganz, ganz die Red Flag sozusagen, ganz hoch hält und sagt, hallo,
weil zukünftig Freundchen. Kann auch kein Spiegel, kein New York Times einem Whistleblower etwas abnehmen.
Nö. Ja? Nö, wenn du, dann kannst du auch da. Mhm. Also deshalb muss da noch eine viel größere Öffentlichkeit auch geschaffen werden. Ich denke, das wird auch passieren. So langsam checken. Auch die Verlage und auch die Journalisten, um was es hier im Kern geht. Und deshalb hoffe ich, dass da Proteste und auch Druck auf unsere Regierung kommt. Und wie gesagt, das habe ich am Schluss geschrieben und da stehe ich zu. Es wäre eine gute Lösung, Julian Assange und Chelsea Manning für den Friedensnobelpreis 2019 zu nominieren. Ich glaube, niemand hat mehr für den Frieden und gegen Kriegsverbrechen getan.
Durch Transparenz schaffen?
Und Transparenz zu schaffen, was Krieg für einen Schrecken und für einen Horror ist und wer auch dafür verantwortlich ist. Und deshalb könnte es helfen. Ich habe, ist vielleicht ein bisschen, nein, das ist nicht hochgegriffen. Ich habe ihn mit Karl von Ossietzky verglichen, der ja hier von den Nazis ins KZ gesteckt wurde und gequält, weil er in seiner Weltbühne, schon bevor die Nazis dran kamen und wurde dann auch schon verurteilt, aber auch wieder freigelassen, veröffentlicht hat, dass die deutsche Reichswehr illegale Aufrüstung betreibt. Und dafür wurde Ossietzky verurteilt und dafür haben die Nazis ihn ins KZ gesteckt. Und als er 35 dann den Friedensnobelpreis kriegen sollte, nicht erlaubt, dass er nach Oslo reisen kann. Und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später ist er dann auch gestorben aufgrund von Krankheiten und der Quälereien, die er da im KZ erlitten hat.
Aber sehen Sie hier nicht eine Parallele, was sag ich mal, das nicht vorhandene Potenzial an Rückgrat angeht?
Ja, und Julian Assange hat Rückgrat. Julian Assange hat nie einen Whistleblower verraten. Er hat aus dem Gefängnis ein einziges Schreiben von ihm, was ich auch zitiere dort, ist vorhanden an einen guten Freund, wo er sagt, ich bin ungebrochen, aber im Wortsinne von Mördern umgeben. Und das da ist was dran und deshalb muss man dem Mann helfen und muss alles dafür tun, dass er aus diesen unwürdigen Bedingungen in der Isolationshaft rauskommt und dass eben auch Großbritannien sich wirklich nicht vor den Karren des US-Imperiums hier spannen lässt, sondern ja, das war ja auch mal ein Rechtsstaat, ein halbwegs brauchbarer, und dass sie sich an diese Tradition erinnern und nicht hier ein politisches Urteil fällen und Assange ausliefern. Und an unsere Parteien, an unsere Politiker und unsere Kollegen hier im Lande kann ich nur sagen, Leute, ihr könnt das nicht aussitzen. Ihr dürft es nicht aussitzen, wenn euch irgendwas an eurem Job und an eurer Arbeit und an eurem Rechtsstaat liegt und an eurer Restglaubwürdigkeit noch liegt, dann müsst ihr was für Assange tun. Es kann nicht angehen, den Botschafter zu ermorden, nur weil er schlechte Nachrichten bringt. Und er hat schlechte Nachrichten gebracht über die Kriege, die wir führen, über Korruption, über Betrug im Wahlkampf und so weiter und so weiter.
Herr Bolkes, hier möchte ich nochmal reingrätschen, um vielleicht nochmal zu zeigen, wenn man heißt, der ist doch nur jemand, der einseitig und von Russland bezahlt wird und die Quellen kommen alle so. Weil Sie gerade von den Nachrichten sprechen, die er veröffentlicht hat. Sie nennen ja das ein oder andere Stichwort, vielleicht können Sie es ergänzen. 2018 hat er etwas über Scientology publiziert. Was war das?
Ja, das waren Unmengen Akten über Scientology, die ja eben auch zeigen, was dieser Sektenkommerzartige Betrieb da macht und die besonders in der Vergangenheit, also gegen jeden vorgegangen sind, der da irgendwas über sie publiziert hat. Und ja, WikiLeaks, ja, konnten sie nichts machen. Also das ist alles öffentlich
geworden. Und wer legt sich schon mit dieser Firma an? Mit, 2009 Stuxnet Report Iran hat er auch publiziert. Genau. Können Sie da was zu sagen?
Ja, dass da iranische Kraftwerke stillgelegt wurden mit einem Computerwurm.
Das heißt, da ist jemand von außen illegal in ein Computernetzwerk eingedrungen, was man ihm jetzt vorwirft.
Ja. Das haben wir, wir, der Westen, die Amerikaner mit Israel zusammen selbst gemacht, um im Iran Sabotage auszuüben. Also er hat, wie gesagt, bei Weitem nicht nur über amerikanische Einrichtungen, er hat auch eben über die Überwachung in Russland, er hat über die Unterdrückung der tibetischen Minderheiten in Tibet, er hat Stratfor, dieser private Think Tank, hat da Dinge veröffentlicht. Also, und man muss auch sagen, er kann nur das veröffentlichen, was er bekommt. Ja. Er hat ja nicht aktiv akquiriert. Er hat immer nur die Parole ausgegeben, Leute, wenn ihr in eurer Behörde, in eurer Einheit, militärischen Einheit, in
Zeugen eurem Geheimdienst von Verbrechen oder von illegalen erfahrt, Handlungen werdet.
Hier ist die Adresse, wo ihr es hinpackt und wir versprechen euch, wir sieben nicht aus, was uns passt, sondern wir publizieren alles, wenn es echt ist. Und
aber das wäre jetzt so ähnlich, um nochmal dieses analoge Beispiel zu wählen. Ich gehe auf eine Polizeibehörde, weil ich sehe, dass um die Ecke ein Verbrechen im Park begangen wird und dann ruft der Staat bei der Polizeibehörde an und liefert mich aus.
Ja. Genau.
Das ist, was ist dann die Polizei eigentlich wert? Und alle gucken zu, was soll das eigentlich?
Genau, also wie gesagt, der Assange muss sofort in Freiheit. Wenn er wirklich Chelsea Manning geholfen hat, irgendwo einzubrechen, dann kann man sagen, das war in Ordnung, weil diese Dokumente sind für die Öffentlichkeit höchst relevant, wohingegen dieser Einbruch, also man muss dann, das führt jetzt zu weit, wir müssen zum Schluss kommen, aber Chelsea Manning wurde dann degradiert und saß in irgendeinem Außenposten im Irak völlig frustriert in der Poststelle, ja, und hat also aus der Poststelle, was ja nun keine unbedingt höhere Einrichtung ist im Militär, in sämtliche Computer kam sie rein, weil das Zeug halt auch schlecht gesichert war und, also es musste gar keine super hohe kriminelle Energie angewendet werden, wenn man aus der Poststelle des irgendeines Außenpostens im hintersten Irak die E-Mails der Diplomaten runterladen wollte. Ja. Und er hat da zigfach runtergeladen, das hat auch keiner gemerkt, ja, also das Verbrechen, was Manning begangen hat, deshalb wurde sie ja auch schon begnadigt und bei dem Julian geholfen haben soll, das ist nicht so und das muss abgewogen werden gegen den
Informationswert
bezüglich Informationswert für die Öffentlichkeit, gegen die Aufklärung von Kriegsverbrechen.
Aber wir verstehen natürlich schon, dass dieser Mann im Fokus ist, weil was er hier macht, ist ja praktisch ein Dauer-Watergate. Ne? Das muss man so sehen. Ich möchte nochmal auf etwas kommen, um vielleicht den Leuten auch klarzumachen, was er auch mit auf der hat. Zum Beispiel auch die TPP-Verträge mit veröffentlicht, wo drin zu lesen war, und das wurde ja dann auch diskutiert, dass Konzerne jetzt das Recht sich vorbehalten, zukünftig den Staat zu verklagen, wenn man zum Beispiel ihre Atomkraftwerke frühzeitig stilllegt.
Es sollte der Rechtsstaat, die nationalen Rechtsstaaten sollten außer Kraft gesetzt werden von einer privaten höheren Schiedsstelle und Behörde, die dann über... Ja, also
da haben wir ein Recht, das zu erfahren. Und natürlich, das war, glaube ich, auch der Punkt, warum er dann bei den Amerikanern endgültig auf den Zettel kam, der muss weg, als 2010 dieses Cordial Murder Video kam, wo ja auch zu sehen war, mit welcher Hingabe und Lust und sadistischem Unterton amerikanische Soldaten, verroht durch den Krieg, würde jedem passieren, auf Zivilisten schießen, weil sie glauben, es handelt sich um Terroristen, es waren aber eben Leute mit Kameras und nicht mit Waffen. Und da werden ja auch zwei Reuters-Journalisten bei ermordet und Kinder. Und dann heißt es ja, selber schuld, wenn sie ihre Kinder mit auf den Kampfplatz bringen. Ich habe neulich Elmar Thewissen wieder dazu bei der Verhaftung gehört, der gesagt hat, ja, angeblich sollen da ja Journalisten erschossen worden sein. Wo ich mir dann immer die Frage stelle, einen Blick mal, greif doch mal zum Telefon, Elmar, ja, und ruf einfach mal bei Reuters an, ob da zwei Mitarbeiter fehlen. Mach doch das einfach mal. Das ist einfach anrufen bei Reuters fehlt. Gibt es die noch oder sind das ehemalige oder sind die erschossen oder ist so einfach? Aber dieses bücklinghafte Tun, dieses, was unsere Branche leistet, das ist so ekelhaft.
Ja, und Collateral Murder, keiner der Beteiligten an dieser wirklich brutalen Aktion, Kinder einfach nur, keiner wurde irgendwie...
Nein, die haben sogar noch, sind noch...
oder bestraft, ja.
Und haben noch einen Orden bekommen.
Ja, ja. So, und...
Und ohne ihn wüssten wir es gar nicht.
Ohne ihn wüssten wir das gar nicht. Und es war auch schon vorher, es war noch nicht mal ein wirkliches Leak, ein wirkliches Staatsgeheimnis, weil vorher schon auch ein Journalist darüber berichtet hatte, schriftlich. Das war aber irgendwie untergegangen, ja. Und dass da solche Sachen passieren im Krieg, ja. Und keiner wurde belangt, keiner bisher wurde überhaupt für die Kriegsverbrechen, die ja von den USA vor allen Dingen, aber auch von anderen begangen werden, von der NATO, irgendwie zur Rechenschaft gezogen, weil wir sind ja die Guten. Mhm. Und er wird jetzt zum Sündenbock gemacht, ja, zum Sündenbock dafür, dass Trump die Wahl gewonnen hat und zum Sündenbock, dass für alles und jedes. Und das muss jetzt wirklich aufhören, weil, und damit schließen wir es ab, glaube ich, unsere Branche ist im Kern betroffen. Und wenn wir da jetzt nicht Acht geben und wirklich wachsam sind und verhindern, dass ein Urteil erfolgt nach dieser Anklage, ja, dann ist es mit der Pressefreiheit und auch der Demokratie und auch der Kontrolle der Mächtigen durch die Journalisten definitiv zu Ende.
Herr Bröckers, vielen Dank fürs Kommen und vielleicht nochmal abschließend auch, es geht ja nicht nur um Julian Assange, es geht nicht nur um unsere Branche, es geht auch darum, dass das Imperium und seine angeschlossenen Vasallen uns den Bürgern die letzte Möglichkeit geben wollen, dass wenn wir die Politiker und die Elite beim Verbrechen erwischen, dass wir einen Ansprechpartner haben, der das publiziert, sonst bleibt es einfach nur im Bekanntenkreis. Hallo Erwin, hast du das schon gelesen? Hallo Peter, dann bleibt es unter 5 Freunden. Und so kommt es nicht an die Öffentlichkeit und damit wird keine Transparenz hergestellt, damit können die dort tun und lassen, was sie wollen. Und dann sind wir wirklich in einer Tyrannei. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg in die Tyrannei. Eine allerletzte Frage an Sie, ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz. Was glauben Sie, wie wird das ausgehen? Wird er überliefert, kriegt das in der 50 Jahre, wird er doch verschimmeln und keiner wird mehr über ihn reden. In 5 Jahren ist die Sache gegessen, er stirbt vielleicht so oder einfach weg. Was macht denn eigentlich, kommt später mal beim Stern, was macht eigentlich Julian Assange? Wird es so enden?
Also, ich hoffe, ich bin ja von Hause aus optimistisch, ja, obwohl mich die Realität, ja, auch die politische Realität öfter und oft des Gegenteils überzeugt, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gericht diesem Auslieferungsantrag stattgibt. Im Moment noch nicht, ja. Obwohl die Briten ja wirklich ein Vasallentum an den Tag legen. Das wäre auch nochmal ein abendfüllendes Thema, dass diese ganze Steele-Dossier und diese ganze Geschichte gegen Trump, das hat ja nicht die CIA unbedingt gemacht, sondern das hat der MI6 gemacht und wie da also die Geheimdienste irgendwie auch verknüpft sind.
Verbindung zu Clinton und so weiter.
Und so weiter und so weiter. Also ich habe noch eine leise Hoffnung, dass die britischen Gerichte den Rechtsstaat noch nicht völlig in die Mülltonne treten, sondern sagen, ja, okay, er hat sich zwar des Verbrechens Beihilfe zur Verschwörung von Chelsea Manning, aber das ist verjährt sozusagen. Verjährt ist es nicht, aber das ist kein Grund. Und die anderen 17 Anklagepunkte, denen können wir leider nicht folgen, weil das sind Journalismus und auch den Guardian und BBC und alle britischen Medien betrifft. Da habe ich eine vage, leise Hoffnung, dass es so kommt. Auf der anderen Seite sehe ich,
dass die amerikanische Regierung sogar bereit ist, Präsidentenmaschinen über dem europäischen Flugraum abzufangen, weil sie davon ausgehen, er würde einen Snowden drin setzen. Und da hat auch keiner gesagt, was macht ihr denn eigentlich hier?
Ja, so. Was ist das denn? Also, und dass die Amerikaner wirklich mit aller Macht versuchen, auch die britischen Gerichte irgendwie unter Druck zu setzen. Es geht hier nicht um Paragraphen. Es geht hier um, es ist ein politischer Prozess und Assange ist der wichtigste politische Gefangene, den wir derzeit auf dem Planeten vielleicht haben. Und für ihn müssen wir uns einsetzen, wenn wir noch weiter über Politik reden wollen, weil sonst dürfen wir nur noch über das reden, was der internationalen Entertainment-Industrie gerade passt. Mhm. Und also ich hoffe, dass wir den Jungen freikriegen. Ich würde ihm auch sofort, wenn ich hier regierend irgendwas zu melden hätte, Asyl in Deutschland geben und würde sagen, Herr Assange, Sie werden hier unser Datenschutzbeauftragter.
Wir haben auch ein neues Zentrum, wenn sich der Flughafen der nicht fertig wird, da können Sie sich mal einrichten.
Ja, da haben wir noch genug Platz und Sie werden unser Whistleblower-Beauftragter und versuchen und richten im Namen des Staats, im Namen unserer Demokratie und im Namen unseres Grundgesetzes eine Plattform ein, in der Whistleblower sicher publizieren können und die transparent alles publizieren und so weiter. Also das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung, dass das passiert. Aber wenn ich mir unser politisches Personal angucke...
Dann wird es Zeit für einen Nürnberger Prozess. Das sage ich, weil was sich hier abspielt, ist der absolute Wahnsinn.
Ja, ja. Es muss aufhören und dass immer weiter und immer tiefer und immer mehr an unseren Grundrechten gegraben und gemacht wird. Ja, die Grundrechte, die in unserem Grundgesetz drinstehen und die nicht schlecht sind, die werden mehr und mehr und mehr ausgehöhlt und das muss aufhören. Und dazu brauchen wir eben auch eine Transparenz, wie WikiLeaks sie praktiziert hat. Wir müssen den Mächtigen und den Herrschenden und den Gewählten, von uns gewählten Regierenden viel, viel stärker noch auf die Finger schauen, als es passiert. Und die Medien, die in der Regel sozusagen Konzernen gehören und dem System hörig und willig sind, die tun das immer weniger. Und deshalb braucht es immer mehr unabhängige Medien und deshalb braucht es viele WikiLeaks überall auf der Welt.
Herr Bröckers, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich möchte dieses Buch nochmal empfehlen. Matthias Bröckers, Don't Kill the Messenger, Freiheit für Julian Assange. Was Sie mit schneller Feder geschrieben haben, die Kollegin können Sie auch nochmal nennen,
Caitlin Johnston.
Die anderen 50% des Buches hält und eben an 29 Punkten auch die Verleumdung entkräftet, sagt, das ist alles natürlich Quatsch, sodass man eben auch erkennen kann, hier wird eine Schmieren- und Schmutzkampagne gegen Julian Assange versucht auf den Weg zu bringen, die eigentlich nicht nur uns Journalisten trifft, sondern im Grunde jeden freien Bürger, der sagt, Entschuldigung, was macht denn die Regierung eigentlich da? Ohne freie Presse keine Demokratie, denn die Presse ist das Immunsystem der Demokratie. Und wer jetzt hier zuschaut, der wacht eben in einer Diktatur auf, wo er aber überall einkaufen kann. Dann auch schon mit Facebook-Money. Vielen Dank fürs Kommen. Kaufen, lesen, handeln, auf die Straße gehen und sagen, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.